Verbrechen ohne richtigen Namen. Mein Name ist Etienne Gade, Folge 37, herzlich willkommen. Hallo Georg Zahl.
Hallo.
Hallo Jochen Dominikus.
Hallo.
Hallo Alice Westerholt.
Hallo lieber Etienne.
Wie findet ihr meine neue Crime-Stimme?
Die ist mega.
Scheiße.
Cool, Jochen, cool. Bist du immer noch bei deinen Urologen-Verwandten?
Nee, ich bin im Arbeitszimmer meines Vaters. Ich bin heute in Rating, der ist ja Psychiater. Und ich gucke gerade auf, es gibt ja keine Couch, es gibt zwei Sessel. Einen für den Arzt, einen für den Patienten. Und ich gucke gerade auf den Patientensessel. Ist aber keiner da.
Das haben wir jetzt auch nicht erwartet, dass dein Patient. Das ist
ein bisschen sehr strange, wenn dein Vater gerade im Hintergrund jemanden therapiert.
Aber einfach nur der Patient, ohne Vater.
Aber ich glaube tatsächlich, wenn es heute irgendwie um so einen Fall geht, Serienmörder, keine Ahnung, krank im Geist, dann kann ich auf alle Fälle, ich blicke mich mal so um in sein Bücherregal stöbern, ob ich irgendwas dazu finde. Mhm. Stimmt.
Oder du betrachtest weiter diesen Sessel und ich erzähle dir, was mal meine Supervisorin zu mir gesagt hat, als ich in den kleinsten Raum des Instituts mit ihr gehen durfte, weil ich am wenigsten Geld von allen Klienten hatte, kriegt man nur den kleinsten Raum. Da hat die auf den Sessel gezeigt und hat gesagt, setz dich mal dahin, da ist schon sehr viel gelöst worden.
Naja. Sehr gut.
Eigentlich nicht schlecht.
Eigentlich gut, oder?
Ja. Leute, das
macht doch Mut.
Bevor wir hier in den Fall starten, wir müssen uns updaten. Wir haben jetzt wieder zwei Wochen nicht miteinander gesprochen in Sachen Johnny Depp und Amber Heard. Ich habe die letzten Tage nämlich wieder mich reingefuchst und ein bisschen was geguckt und muss sagen, es hat wieder an Fahrt aufgenommen durch Einzelverhöre. Erst von Johnny Depp, wo ich das Gefühl hatte, oh, ist das gemein. Jetzt hat er sich aber wirklich belastet. Die haben da SMSen gezeigt von ihm, die wirklich nicht nett sind, wo er dann auch irgendwie erzählt hat, ja, also ich kann mich gar nicht erinnern, ob die jemals, das kann nicht von mir sein, da hat vielleicht jemand mein Handy genommen und die geschrieben, was immer schon, naja.
Die lieben
nicht so. Das war mein kleiner Bruder, der das eben geschrieben, der das Penisfoto geschickt hat.
Aber ich weiß gar nicht, wie das rechtlich ist, ob das dann schon rechtlich ausreicht, um zu sagen, okay, können wir jetzt als Beweismittel nicht nehmen, weil da müssten wir einen kompletten Case drumrum machen oder nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, ist nicht von mir, hat sich aber ziemlich so nach dem gelesen, was man sich vorstellen könnte, was Johnny Depp gesagt hätte. Da ging es dann auch um Elon Musk und dass er ihm den Schwanz abschneiden will, damit Elon Musk die Rückseite seines eigenen Schwanzes sieht und so Geschichten. Also es war schon sehr explizit. Mhm. Und dann gab es natürlich auch noch Amber Heards Verhör und die wurde ja von der Anwältin von Johnny Depp richtig zerlegt. Und Kate Moss hat ausgesagt, weil es war ja so, dass hätte Kate Moss niemals aussagen dürfen, aber dann hat Amber Heard in einem Nebensatz Kate Moss sozusagen erwähnt. Und das hat dann wiederum der Verteidigung von Johnny Depp erlaubt, Kate Moss als Zeugin zu laden.
Ist das so ein Character Witness oder wie die heißen?
Das weiß ich nicht, wie das heißt.
Es gibt halt so irgendwie, wir haben da im Porn-Podcast kurz drüber gesprochen, so Zeugen, die halt irgendwie quasi Aussagen über den Charakter eines Beklagten oder so geben können. Und ich meine, ich habe mal irgendwo das Wort Character Witness aufgeschnappt. Aber vielleicht vertue ich mich da auch und werf irgendwas komplett quer durcheinander. Ja, das alles mit sehr viel.
Etwas, was die sehr professionell da tun, ist nonverbal auf die Jury einzuwirken. Dazu gehört natürlich auch so ein klarer, kurzer Auftritt von Kate Moss, die ja eigentlich nur sagt, der hat mich nie geschubst, aber da sitzt wie ein Engel. Ne?
Ich hatte auch Joghurt im Rucksack. Da schubst man auch nicht.
Da macht man doch nicht.
Ja. Ja, aber also das ist schon. Und dann haben sie aber Amber Heard, haben sie ihr dann unterstellt, dass die Fotos, die sie als Beweismittel vorgetragen hat, dass das gefotoshoppte beziehungsweise möglicherweise gefälschte Fotos sind, haben dann da irgend so einen Experten für digitale Forensik vorgeladen, der erklärt hat, woran man in der digitalen Forensik erkennen kann, ob ein Foto noch das Original ist oder bearbeitet wurde und so weiter. Also es geht heiß her. Ich habe für mich mittlerweile festgestellt, habe ich ja glaube ich auch schon bei Porn gesagt, ich habe so mittlerweile das Gefühl, also überlegt mal, das sind ja zwei Schauspieler, deren Karrieren jetzt auf jeden Fall gelitten haben, die Schauspielkarrieren. Aber gleichzeitig läuft gerade ein Gerichtsdrama-Film mit den beiden seit Wochen in den Charts ganz oben. Also es ist vielleicht ein leichter Stretch, aber für mich ist es so ein bisschen so, Johnny Depp actet da gerade in so einer Real-Life-Doku und es ist irgendwie, als ob die sich gesagt haben, ey, besser als gar nicht mehr irgendwie stattfinden, finden wir jetzt hier in diesem Super-Trial statt, über den die ganze Welt redet.
Vielleicht ist das gar kein wahrer Gerichtsprozess und alle glauben nur, es ist ein wahrer Gerichtsprozess und es ist in Wirklichkeit...
So kommt am Ende ein Twist raus. Ja,
bei den Jochen-Theorien, wie dass es 20 Elon Musks gibt.
Mindestens, habe ich gesagt. Mindestens.
M. Night Shyamalan kommt am Ende raus und sagt so, ja, die knutschen dann auch so rum, Amber Heard und Johnny Depp, und zeigen so, wir sind noch zusammen, April, April.
Ja, aber nach der Urteilsverkündung kommt dann so ein Abspann und dann Teaser auf Staffel 2. Ich meine, das wäre doch nicht schlecht.
Ja, aber die Frage ist natürlich, abgesehen davon, dass das jetzt irgendwie live gestreamt wird und auf YouTube zu sehen ist, es wird doch bestimmt irgendjemanden geben, der sich fragt, wie können wir das gerade zu Geld machen, filmisch oder Serie oder sonst was. Also was passiert daraus?
Passiert gerade parallel. Natürlich alle, die es streamen, die machen es schon zu Geld. Und
aber das ist ja im Moment irgendwie, man kriegt es kostenlos, kann man Großteil da auf YouTube schauen. Kommt eine große Netflix-Doku?
Ja, also 100%. Ich meine, guck dir O.J. Simpson an. Wie oft haben sie O.J. Simpson verfilmt und in Serien und unterschiedlichsten Arten und Weisen nochmal geremaked? Ich bin mir 100%ig sicher, dass dieser Fall, und wenn ich meine, O.J. Simpson, nicht nächste Woche, dann vielleicht in 10 Jahren, aber irgendwann.
O.J. Simpson hat 2 Leute umgebracht und eine Verfolgungsjagd in seinem weißen Bronco gemacht. Bei Amber Heard und Johnny Depp hat sie ins Bett gekackt. Meinst du, das gibt gleich viel her?
Ja, ich glaube schon. Also wenn man sich so anguckt.
Wenn man sich anguckt,
so ein Rosenkrieg.
Wie viel Thema Netflix-Dokus auf wie viele Folgen strecken können, dann würde ich sagen 6 Staffeln.
Also wir müssen natürlich noch abwarten, wie am Ende es ausgeht, ne? Wenn es dann, was dann noch alles so passiert. Aber ich glaube schon, weil das ist halt so ein richtiger Hollywood-Rosenkrieg, wenn man den dann noch mit geilen Schauspielern, Anne Hathaway als Amber Heard und weiß ich nicht, Jonah Hill als Johnny Depp oder so, klar, das würde doch jeder
gucken. Jonah Hill?
Ja, keine Ahnung, ist ja erst mir eingefallen. Wer wäre ein guter Johnny Depp, außer Johnny Depp?
Wie heißt der aus... Der andere Ausflug der Karibik.
Orlando Bloom als Johnny Depp. Das wäre auch gut, ja. Naja, auf jeden Fall, das ist auch spannend. Und wir werden sicherlich, irgendwann wird es eine Vorn-Folge geben, wo wir uns dem Ganzen widmen.
Ja, oder?
Auf jeden Fall. Gerne unter dem Schwerpunkt, was muss ich tun, damit eine
Jury. Ist denn der Eindruck jetzt im Moment bei euch, die ihr das so ein bisschen mehr verfolgt habt, so in Sachen, in welche Tendenz geht es? So Schuldspruch, nicht Schuldspruch. Es gab ja schon mal von einem, ich glaube, britischen Gericht irgendwie so einen Teilschuldspruch gegen Depp. Aber da ging es darum, dass es Vorwürfe, glaube ich, in der Sun gab oder die Sun irgendwie einen Artikel hatte oder so und er sich dann gegen Verleumdung gewehrt hat oder sowas in der Art.
Ja, die Sun hat ihn Wife-Beater genannt.
Und ein Gericht festgestellt hat, dass die Anschuldigungen, die in der Sun stehen, weitestgehend, laut Meinung des Gerichts zumindest, so in Ordnung gehen, also so geschrieben werden können, sagen wir es so.
Also ich bin gespannt, denn heute am Tag, wo wir aufzeichnen, sind die beiden großen Schlussplädoyers. Das heißt, sobald wir hier den Hörer aufgelegt haben, ist meine Bierflasche offen. Und ich hänge vorm Prozess, weil Johnny und ich den gewinnen müssen. Ich bin ja eigentlich immer sehr, sehr dafür, sowas sehr sachlich anzugucken, aber mich hat's total zerhackt. Ich kann da nur noch sitzen wie so ein Fußballfan. Und Johnny, machst du gut so, genau so weitermachen, wie so ein Boxtrainer eigentlich, sitze ich so in der Ringecke und sage, genau wie wir es besprochen haben, 1, 2, bumm. Und dann die Verteidigung von ihm irgendwie da ist. Ja, also es hat viel Unterhaltungswert, es hat eine Menge Voyeurismus, es hat, würde ich jetzt sagen mal, einen schweren, auch über Social Media, irgendwie alles, was da kursiert, geht schwer Richtung Johnny Depp. Das habe ich parallel nochmal so mitverfolgt, was da passiert, auch sehr kritisch betrachtet wird, was Vorverurteilungen angeht. Aber wir hatten hier ja schon mal einen Fall von einer Dame, die eines Verbrechens nicht nur bezichtigt, sondern auch eines Verbrechens schuldig war, die mit einer Bodycam gefilmt worden ist und sehr schlecht geschauspielert hat. Ich fühlte mich teilweise dran erinnert und dachte so, also Respekt, 20 Minuten weinen, ohne eine einzige Träne zu vergießen. Da hätten wir vielleicht nochmal, wir haben das hier ja schon mal geübt, wie das geht, ne? Man tut die Stimme nach hinten und sagt so innerlich Flughafen und dann hält man den Blick und macht nicht die Augen zu und dann kann man auch Tränen vergießen. Das hätte sie eigentlich als gute Schauspielerin wissen müssen. Gut, das waren meine.
Wie aber vielleicht ist es ja deshalb echt, weil sie tatsächlich so fühlt und eben keine Tränen reingeschauspielert hat, aber eben in echt, ich will jetzt nicht sagen, alle Tränen ausgeweint waren, aber man ist ja manchmal einfach auch traurig, ohne dass Tränchen kommen.
Mhm.
Oder?
Mhm.
Meinst du nicht?
Meinst du, wenn man so hohl vor sich hin starrt, bis es einer bemerkt und dann bemerkt es keiner?
So vielleicht ärgerlich. Auch das. Ich bin sehr, sehr gespannt. Also ja, ich kriege das ja auch meistens aus zweiter Hand mit und aus zweiter Hand ist das immer schon sehr, sehr stark gefiltert und eingefärbt. Und wie du schon sagtest, sehr, sehr viele tendieren dazu, dann eher auf der Seite von Johnny Depp zu stehen. Und ich bin immer ein ganz, ganz großer Fan von Unschuldsvermutungen in quasi alle Richtungen. Man kann die eigentlich in beide Richtungen äußern in dem Fall. Ne?
Ja.
Sowohl in ihre Richtung zu sagen, dass sie eben nicht die Schauspielerin ist, die sich da was ausgemalt hat, auch in seine Richtung, dass die Vorwürfe nicht stimmen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt.
Aber so oder so, also jetzt mal unabhängig davon, was alles gelogen und nicht ist oder so, aber es ist so eine kaputte, crazy Beziehung gewesen, dass man sich also einfach nur fragt, also wie gestört beide einfach nur sind und wie schlimm das einfach ist, also was da alles vorgefallen ist, wie die mit einer, diese ganzen Situationen, das ist ja eigentlich nur die Spitze des Eisbergs, furchtbar, also wirklich furchtbar.
6 Jahre lang, oh, jeden Tag so ein Theater, Hilfe.
Ja. 6 Jahre waren die zusammen?
Mhm.
Uiuiuiui.
Das ist echt schon alles irgendwie, das ist schon crazy auf jeden Fall.
Ja, gut.
Ja.
Dann haben wir den Teil für diese Folge abgehakt. Beim nächsten Mal werden wir dann noch mehr wissen.
Ja, ja.
Da gibt es nur noch ein dickes, fettes Fazit von uns, ne?
Jetzt müssen wir die Brücke schlagen zum heutigen Fall. Was müssen wir denn an Vorkenntnissen wissen? Du klärst, du fängst ja auch oft gern geografisch an, zum Beispiel. Kennt jemand irgendwie Nevada oder so? Was muss man heute wissen?
Heute sage ich mal Stichwort, eigentlich passt es ganz gut, voll auf die Fresse.
Mhm.
Und bunte Tüte Verbrechen, also gut gemischtes Verbrechen für eine Mark 50, ein bisschen mehr als eine Mark 50 und ihr kennt den auch alle, um den es heute geht, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
Okay, warte, sag's nicht, lass mich raten.
Ja.
Aber du musst mir noch mehr Hinweise geben.
Cleveland und Frisur.
Sportler?
Er selbst nicht. Richtung stimmt.
Cleveland und Frisur.
Ach, der Boxpromoter? Kommt aus Cleveland?
Don King.
Der mit den grauen, welligen Haaren, der immer der lustig auch, ist.
Der hat eine Steckdose gefasst.
Don King, der Boxpromoter, der berühmteste Promoter, der damals mit Mike Tyson sozusagen seinen großen Wurf hatte und bekannt wurde. Oh, da weiß ich sogar ein bisschen was über Don King.
Das ist super. Und ja, ich bin so froh, dass ihr so Profis seid, dass ich eigentlich nur hätte so machen müssen, ne? So Tingeltangel-Bob-Frisur andeuten auf meinem Kopf und schon weiß man eigentlich Bescheid, hat sofort ein Bild dazu. Auch heute werden wir uns an seiner eigenen persönlichen Zeitleiste entlanghangeln.
Der lebt noch, ne?
Ja, der ist im letzten Jahr 90 Jahre alt geworden.
Krass.
Und mit ihm hat sich ein Mann beschäftigt, der leider nicht mehr lebt, der hoffentlich jetzt mit Muhammad Ali auf einer Wolke sitzt und dicke, fette Zigarren raucht, fröhlich vor sich hin. Und zwar ein sehr, sehr renommierter Journalist und Filmer und Dokumentationenschreiber, das ist Jack Newfield gewesen. Der hat sich sehr intensiv mit ihm befasst. So fußt auch ein Großteil meiner Recherche auf der nicht autorisierten Biografie, die Jack Newfield über ihn geschrieben hat. Die Biografie heißt auf Deutsch Harte Bandagen über das Leben und andere Geschäfte des Don King. Das ist erschienen auf Deutsch 2005 und 1995 unter dem Titel Only in America, The Life and Crimes of Don King in den USA. Jack Newfield hat damals Furore gemacht, weil aufgrund dieses Buches auch ein Film über Don King, ein sogenanntes Biopic, gedreht wurde. HBO hat das gemacht. Das hieß auch Don King Only in America, also eine Verfilmung auf Grundlage der Jack Newfield-Biografie von 1997. Und Jack Newfield hat damit auch einen Emmy gewonnen. Also nicht nur aufgrund der guten Qualität der Dokumentation, sondern auch aufgrund seiner wahnsinnig intensiven Recherche, die er übrigens nicht nur zu diesem Fall Don King gemacht hat, sondern unter anderem auch die Mike Tyson-Biografie geschrieben hat, die großartig ist. Von dem werden wir heute auch noch hören. Weil das sehr, sehr viel ist und sehr kleinteilig, beschränken wir uns heute auf das, was belegbar ist und vielleicht auch auf das, was Don King zu Jack Newfield gesagt hat, als er ihn 91 konfrontiert hat mit einer Frage während einer Pressekonferenz in Las Vegas. Da hat er sich nämlich, und das ist auch auf Filmmaterial zu sehen, von Don King einmal richtig überbrüllen lassen vor versammelter Mannschaft. Er wäre ein Stück Scheiße und ein Drecksack und ihm würde er überhaupt auf gar nichts antworten. Das ist alles zu sehen in der PBS Public Broadcasting Service Doku, die Frontline heißt, das 1991 linear in dem öffentlich-rechtlichen amerikanischen Sender gelaufen. Episode 4, die verlinken wir natürlich auch, ist in drei Teilen auf YouTube zur Verfügung. Hochinteressant, viele O-Töne, viele Zeugen, viele, die ihn kannten. Und auch der ein oder andere prominente Boxer kommt zu Wort. Boxen generell, wie ist bei euch? Boxsport interessiert?
Ja. Tyson war damals interessant,
ja, fand ich. Ich bin also sehr interessiert am Boxsport schon immer gewesen. Gerade in den 80ern habe ich sehr viel Boxen geguckt im Schwergewicht. Deshalb kenne ich auch ein bisschen was zu Don King. Ich bin großer Mike Tyson-Fan gewesen. Mittlerweile muss man sagen, bin ich mehr im MMA-Bereich, UFC Ultimate Fighting angekommen. Mhm. Da mir da auch die Mischung von Kickboxen und Jiu-Jitsu und Wrestling ganz gut gefällt. Generell bin ich halt auch ein Typ, der sehr gut boxen kann, was man mir wahrscheinlich auch ansieht, weil ich einfach sehr viel Boxkämpfe geguckt habe und man dann automatisch auch sehr gut, ein sehr guter Boxer wird.
Ja, das ist so wie wenn man Prozesse guckt, da wird man auch guter ein Anwalt. Sehr guter Anwalt. Und,
und bei Pornos auch, also es funktioniert auch mit anderen Sachen.
Boxsport finde ich gut, mag ich, macht Spaß. Ich habe ja mal so ein Schnupperkurs Boxen gemacht, also nur einfach mal auf diese Hände vom Trainer drauf, das macht schon so richtig Bock. Wie heißen denn diese Dinger, diese dicken Fäuste, die der Trainer hat?
Und wenn du da Pratschehändchen gehauen?
Ja, Pratzen, ne, oder so. Und dann wirst du von dem Trainer so angefeuert, es war nur so ein Schnupperding. Komm, stärker, stärker, stärker. Dann kommst du in so ein, das macht schon Bock. Ja, das macht schon Bock, da mit diesen Handschuhen und dann irgendwo rauf einzuhämmern.
Na, Jochen, ganz kurz, du bist mega laut und abgehackt bei mir. Bist du im WLAN zufällig?
Nee.
Okay.
Das ist einfach ein mieses Schwein, der Jochen.
Okay.
Bin ich bei den anderen auch so laut? Dann mache ich mich jetzt leiser, ja?
Bist ein bisschen laut.
Okay, jetzt besser?
Ein bisschen forsch auch.
Sekunde. Forsch ist auch ein schönes Wort. So, jetzt? Besser?
Ja, es ist besser.
Jetzt ist besser. Okay. Kannst du noch ein bisschen leiser machen? So.
Das soll ich ausmachen, ja? Okay, warte mal, ich muss mal einen Marker setzen, das schneide ich dann raus, okay. So, also den Boxsport finde ich gut. Boxen gucken habe ich früher auch gemacht, aber ich hatte dann irgendwann immer so einen Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Ergebnisse und es wird ja auch im Boxsport, glaube ich, nicht immer alles so ehrlich am Ende bewertet. Ich glaube, da gibt es viel korrupte Scheiße wahrscheinlich, ne? Also mutmaße ich mal so. Das ist der ganze Boxsport.
Super, super viele verschiedene Organisationen, die da mit mischen, bis hin zur Unübersichtlichkeit. Auch da habe ich mich heute entschieden, nicht zu kleinteilig zu werden. Aber es gibt anscheinend eine große Fläche für Korruption und Glücksspiel.
Ja, bei den Börsen, die da über den Tisch gehen, ne, und du dann teilweise einzelne Punktrichter hast, die entscheiden, wer das gewinnt.
Ja,
naheliegen, dass es da Korruption gibt.
Und ich meine,
so ein Millionchen jemandem stecken.
Und ich meine, es ist ja auch aus meiner Sicht, glaube ich, sehr leicht, so einen Boxkampf zu manipulieren als Boxer. Also du kannst ja einfach umfallen und dann ist gut. Dir kann das ja keiner nachweisen. Also klar, du musst einen Kopftreffer haben im Zweifelsfall, das ist schon gut, aber du kannst ja dann wirklich umfallen und gut ist, oder?
Es gab ja gerade bei Mike Tyson, gab es ja diverse komische Geschichten, also wenn man erinnert, wo er seinen Titel verloren hat, gegen James Buster Douglas war das, glaube ich, wo 14 Sekunden gezählt wurden statt 10 Sekunden. Dann haben die ja mal so eine Stoppuhr noch eingeblendet. Und der Typ, also quasi 14 Sekunden angezählt wurde statt den üblichen 10. Aber es gab auch andere Sachen, wo die Leute natürlich sagen, sie treten an gegen Mike Tyson, kriegen da irgendwie dann 2, 3, 4, 5 Millionen Dollar und dann sich einfach denken, warum soll ich mich jetzt hier komplett verprügeln lassen? Ich gehe hin.
Wenn ich eh schon verliere, ne?
Genau, die wissen eh, ich verliere und die werden ja nicht nach Runden oder so bezahlt, sondern nur Antrittsgage. Das heißt, ich gehe da hin, beim ersten Schlag falle ich hin, easy money. So.
Ja, also und heiler Körper auch, ne, ja. Eddie? Also das ist ja auch ein echter Sport, wo du hinter Apfelmus bist, wenn du
Pech hast.
Ne,
ja.
Pech hast.
Tut wenn du es einfach lang genug machst. Ich glaub,
oder ja, genau, es hat noch nicht mal was mit Pech zu tun.
Ist im System, ne, ist ja immanent. Ja, meine Box-Fan-Karriere hat sehr früh begonnen. Ich habe zwar eine sehr niedliche, friedliebende, sehr kleine Mama, die allerdings zur Höchstform auflief, wenn bei uns einmal im Jahr die große Kirmes war und da die Boxbude unter anderem war. Und da durfte ich schon als sehr kleines Mädchen mit meiner Mama in Reihe 1 stehen für 5 Mark und mir die Kirmesboxer angucken. Und ich erlebte meine Mutter, die sagte, schlagen bis er blutet und völlig außer sich geriet. Und ich dachte, oh, cool, das also Boxen, das ist echt cool. Da hauen sich zwei auf die Nase, ich bin nicht dabei und es ist alles irgendwie ein bisschen ulkig und aufregend und toll. Und
keiner wird geschimpft danach?
Nein.
Und keine Polizei?
Genau. Und dann geht man nach Hause und hat einen tollen Kampf gesehen. Ich finde das bis heute auch klasse. Deshalb hat es mir auch sehr großen Spaß gemacht, in diese Recherche einzutauchen zu Don King. Und Don King, muss man jetzt mal sagen, und das sagt auch Jack Newfield über ihn, wenn man ihn in einem Wort beschreiben müsste, dann ist er als Typ allein schon Las Vegas mit allem, was dazugehört. Und mindestens genauso berühmt und schillernd und sehr, sehr vielschichtig. Die Boxerbiografien habe ich parallel auch alle dazu gelesen. Wir werden es heute ein bisschen abkürzen, denn ich glaube, den ein oder anderen Boxer, Georg, ich guck mal so in deine Richtung, machen wir sicherlich auch noch, ne?
Allein, wo wir schon haben, Tyson, der ist jetzt auch nicht uninteressant.
Ja, immer. Voll. Und deshalb steige ich mal so an ein, wie immer, nämlich mit der Zeitleiste, wann ist er denn geboren, unser Donald Don King. Da geht's schon los, dass es nicht so ganz übersichtlich ist. Die einen sagen am 6. Dezember 32, andere sagen am 20. August 31, manche sagen am 9. Dezember 32 wird er geboren in Blue Collar in Cleveland, Ohio. Don ist das 5. von 6 Kindern, die seine Mutter Hattie zur Welt bringt. Sein Vater Clarence ist Stahlarbeiter. Cleveland, habe ich ein bisschen was jetzt zu nachgeguckt, ist jetzt nicht so, dass wir uns damit wahnsinnig beschäftigen müssten, was da in Cleveland los ist. Aber interessant ist vielleicht, ist im Nordosten des Bundesstaates Ohio. Es sitzt zahlreicher nationaler Großunternehmen, hat eine ziemlich große Industrie gehabt und nach Ende des Booms in den Nachkriegsjahren geriet Clevelands Industrie infolge der zunehmenden Öffnung der Weltmärkte ins Hintertreffen. Autoindustrie war da auch groß. Viele der ansässigen Firmen in Cleveland waren im Vergleich zu internationalen Wettbewerbern nicht mehr konkurrenzfähig. Und die Stahlindustrie, in der auch der Vater von Don King gearbeitet hat, ging dann so den Bach runter, kann man sagen, wegen hoher Lohnkosten ab den 70er Jahren, zunehmender Konkurrenz, ne, Metallkrise, die ist ja in den 80ern hier angekommen. Kurz und gut, als der kleine Don geboren wird und sein Vater Stahlarbeiter ist, kann man damit noch gutes Geld verdienen, das allerdings auch zu einem hohen Preis. Denn die Stahlproduktion hat in dieser Zeit noch recht wenig Sicherheiten anzubieten, was die Arbeitssicherheit angeht. Und so geschieht es leider 1941, als Don King 10 Jahre alt ist, dass sein Vater bei einer Explosion im Stahlwerk ums Leben kommt. Ich habe mich da mal kurz mit beschäftigt, wie kam denn das? Naja, dort wurde in den Stahlwerken, wie auch bei uns im Ruhrgebiet, wer sich da ein bisschen damit beschäftigt hat, mussten wir ja in der Schule noch richtig lernen, so, ne, mit den Bergwerken und Stahlwerken und Stahlindustrie im Ruhrgebiet. NRW-Pflanzen kennen das Thema. Diese Dampfkesselexplosionen waren nicht ganz selten. Denn dort wurde mit großen Dampfkesseln Stahl gekocht und die Stahlkocher, das weiß man, das sind so eigentlich die härtesten, unter denen die bergbaunah oder in der Metallbranche gearbeitet haben zu der Zeit.
Nach den Energieelektronikern.
Dann kommen gleich die, genau. Hm. Danach gleich die Gamer.
Ja, glaube ich.
Oder? War das nicht die Reihenfolge?
Vor allem 1941. Also da waren die Gamer eigentlich schon vor den Stahlarbeitern, was die Toughness betrifft.
Gut, diese Dampfkesselexplosionen, die sind meistens deswegen passiert, weil das Kühlwasser nicht ausgereicht hat. Weil es musste immer einer gucken, werden diese schweineheißen Dampfkessel genug gekühlt. Das hat wohl auch dort nicht geklappt. Da gab es auch in Deutschland viele Unglücke um die Zeit. Daraufhin gab es dann einen Dampfkesselüberwachungsverein hier, der hieß DÜV, aus dem ist übrigens später der TÜV geworden. Das vielleicht noch so als kleine Randnotiz zur Allgemeinbildung. Dazu sind wir ja auch da, ne?
Kann ich nächste Woche als Quiz machen bei Porn? Da haben Jochen und Tichin das vergessen.
Die haben
was
das
haben
dann
wir vergessen? Was? Was haben wir denn vergessen haben?
Nun ist offenbar der Vater des Don Clarence sehr gut versichert gewesen. Seine Mutter, also Dons Mutter Hetty, nutzt das Geld, das nun aus einer Lebensversicherung ausgezahlt wird, um mit den Kindern in ein Mittelschichtsviertel zu ziehen. Also raus aus Blue Collar, was wohl einigermaßen straßenintensiv ist, sage ich mal vorsichtig, in ein Mittelschichtviertel, das ein bisschen gehobeneren Standard hat. Dennoch müssen Don und seine Geschwister frühzeitig zum Lebensunterhalt der Familie beitragen, weil es eben doch knapp ist an allen Ecken und Enden, da dieses Stahlarbeitergehalt wegfällt des Vaters. Don arbeitet als Laufbursche für einen Metzgereibetrieb und, was er auch tut und das sehr früh.
Entschuldigung, kann ich ganz kurz einhaken, weil mir das gerade so im Kopf schwirrt, weil das vermutlich vielen nicht sagt, dieses Blue-Collar-Ding, was bei den Amis oft gesagt wird oder oft verwendet wird. Collar ist der Kragen, also blau, Blue Collar heißt Arbeiterkleidung und dann gibt's noch White Collar, das sind halt die weißen Kragen halt von so Bürojobs und so wird halt so ganz grob unterschieden zwischen Arbeiter und halt, der Mittelschicht ist dann normalerweise White Collar und so, nur falls sich jetzt gerade jemand wundert, was das denn zu bedeuten hat.
Ja, cool, danke. Jetzt gucke ich mal gerade, was haben wir für T-Shirts an? Black Collar,
Blue Collar, Gebet.
White Collar. Orange Collar.
Ja, man kennt das auch bei, zum Beispiel bei so Comedy, gibt es auch so Blue Collar Comedy oder so. Das ist dann so.
Gott, Carlin.
Ja, so Arbeiter-Comedy in Anführungsstrichen, meistens so ein bisschen dirtier und weißer.
Ist mehr so Kenter, kennst du?
Nee, schon, George Carlin war
schon
ja auch.
Schon mit Niveau.
Schon mit Niveau, aber halt so ein bisschen, aus der Arbeiterschicht halt einfach so. So aus der weißen Arbeiterschicht mehr so diese Comedy. Manche würden vielleicht sogar sagen Redneck, aber nicht unbedingt. Ja, ist immer schwierig mit so Schubladen.
Total.
Also sie sind in so ein Mittelklasseviertel gezogen mit 6 Kindern. Mutter mit 6 Kindern.
Mit 6 Kindern insgesamt, genau. Und reicht aber trotzdem nicht so richtig. Und deshalb müssen Don und seine Geschwister dazu beitragen, dass es reicht zum Leben. Und seine Mutter fängt an, so Pasteten zu backen und Kuchen zu backen und den zu verkaufen. Und der kleine Don und sein Bruder, mit dem er unterwegs ist, helfen dabei. Also verkaufen selbst gebackene Pasteten und Erdnüsse, geröstete Erdnüsse. Mhm. Und die Legende, es gibt viele Legenden, muss man jetzt mal sagen, um Don King. Aber diese Legende, die ja auch selber bestätigt, ist, dass er zu dem Zeitpunkt den Einfall hat, den Erdnüssen Nummernlose für die Lotterie beizulegen. Und so macht er die ersten Erfahrungen mit Gambling und der Werbung für Glücks- und Wettgeschäfte und steigert gleichzeitig seinen Erdnussverkauf. Als
nicht schlecht.
Kind. Nicht schlecht.
Gute Idee.
Prima Idee, scheint auch gut zu funktionieren und da scheint er auch ganz gut drin zu sein, der kleine Donny. Trotz des Geldmangels kann King die Kent State University und die Case Western University nach der Schule besuchen, schließt jedoch keine dieser Ausbildungen ab, weil er schon Erfahrungen gesammelt hat, dass er mit illegalem Glücksspiel mehr Geld machen kann. Und das illegale Glücksspiel boomt in der Zeit. Wir sind in den 40er, 50er Jahren, da geht das so richtig los, vor allen Dingen mit einer sogenannten Numbers Lottery, die da ganz, ganz weit nach vorne geht. Und er steigt ein in das Geschäft mit illegalem Glücksspiel, gerät also statt seiner College-Ausbildung, die er trotz der recht prekären finanziellen Lage hätte machen können, früh beruflich auf Abwege. Also wir bekommen Einblick in ein Polizeiregister aus der Zeit. Er lässt sich da nicht lumpen. Wir kommen zur gemischten, bunten Tüte kleinerer Verbrechen. Im Zeitraum von 1951 bis 1966 soll King 35 Mal verhaftet worden sein, unter anderem wegen illegalen Glücksspiels, wegen Versicherungsbetrugs, wegen Urkundenfälschung, brettert permanent über rote Ampeln, fährt mit Autos anderer Leute los. Also was ihm sehr früh anscheinend so geht, ist, dass er sich nicht so unbedingt an das hält, was alle anderen Leute für richtig befinden und wie man es so tut, sondern der findet sehr schnell und sehr früh immer, er kann die Dinge anders machen als andere Menschen. Entwickelt sich in dieser Zeit von 51 bis 66 in Cleveland, Ohio, auch zu einem, ja, man könnte schon fast sagen, Glücksspiel-Unterwelten-Chef einer echten Größe in diesem illegalen Wett- und Glücksspielgeschäft. Und kommt da auch zu einigem Geld. Also es liest sich, wenn man es liest, wirklich wie die bunte Tüte der Verbrechen. Wir kommen dazu, es wird auch zu schwereren Delikten kommen.
War er zu dem Zeitpunkt schon irgendwann länger im Knast, in diesen 15 Jahren da?
Nein, und das ist leider so, dass das noch nicht passiert. Also 54 hat er die Chance, einmal länger im Knast zu sitzen, was vielleicht dazu geführt hätte, dass Dinge nicht passieren, die dann in Folge passieren. Er hat ja nämlich einem Mann in den Rücken geschossen, was für diesen Mann tödlich ausgegangen ist. Und zwar heißt der Mann Hillary Brown. Das ist einer, der eins der illegalen Wettbüros überfallen möchte, in dem King arbeitet. Es kommt zur Anklage. King plädiert auf Notwehr und wird freigesprochen. Besonders viel Aktenmaterial haben wir dazu nicht, was einsichtlich wäre. Aber dieses Freigesprochenwerden scheint dazu zu führen, dass er relativ entspannt weiter tut, was er tut und auch dafür bekannt ist, dass er nicht zimperlich ist, wenn es darum geht, Druck auszuüben auf Menschen, deren Geld er haben möchte. Das ist eins seiner Talente, das er früh ausbaut. Im selben Jahr wird er übrigens 1954, als er Hillary Brown erschossen hat, im selben Jahr wird er auch wegen illegalen Glücksspiels festgenommen, aber wieder freigesetzt. Und zwar deshalb, weil er als inoffizieller Informant fungiert. Er verpfeift die Konkurrenz bei der Polizei. Ja, und das ist ein Talent, was King sehr früh hat. Also selber im Geschäft tätig zu sein und über drei Ecken nochmal seine sozusagen geschäftlichen Kreise auch über die behördialen
Bei Fliegen mit einer Klappe, ne?
Mhm, so lohnt sich.
Aber der war jetzt damals noch nicht in irgendeiner Clique oder in mafiösen Kontakten. Das war alles noch alleine.
Das behaupten Menschen, dass er das war. Das ist teilweise auch belegt. Das FBI ist irgendwann auch auf seiner Spur aus genau diesem Verdacht heraus. Das ist ein bisschen später. Dem dementiert er vehement bis heute. Und da können wir immer nur so Worte wie offensichtlich davor sagen, ne? Ich glaube jetzt nicht, dass Don King hier rüberkommt nach Ratingen oder
Ist Hamburg, gar nicht Ratingen. Ich weiß gar nicht, wo ich hier bin.
Ach so.
Das Rad hängen, weil ich habe ich versprochen.
Oh.
Du schießt dir auch in Notwehr in den Rücken.
Ja, genau. In den Rücken schießen ist auch als Notwehraktion.
Ja, also die Frage deshalb, weil ich dachte ja auch gerade zu der Zeit, da gab es ja dann schon mafiöse Strukturen wahrscheinlich. Und wenn da so einer auf eigene Faust so ein Glücksspiel macht, da kriegt er doch bestimmt Ärger, ne, mit irgendwelchen anderen Gangs oder so.
Das scheint so zu sein, also ein Talent, was ihm später nachgesagt wird, das werden natürlich im Nachgang immer ganz viele Leute gefragt, hinterher wissen es immer alle ganz genau. Der Lebensfaden dieser Straßenkriminalität, die das ja letzten Endes ist, hat was mit Einschüchterung und Erpressung von Menschen zu tun, die nicht tun, was andere Menschen möchten. Und da ist er nicht so schlecht drin. So, dass er eigentlich schon relativ an der Spitze dessen relativ früh ist, was da diese illegalen Wettgeschäfte angeht. Also wäre Don King eine Stadt, wäre er Las Vegas. Er ist ein bewegter, sehr früh, sehr schillernder Typ, 24 Stunden wachgetrieben von Geld. Er ist auch da schon sehr bekannt. Noch bekannter natürlich 30 Jahre später, als wir so in unsere Boxleidenschaft einsteigen. Jack Newfield hat sich 91 daran gemacht, seine kriminellen Aktivitäten zu untersuchen und wird, wie gesagt, er versucht ihn in Las Vegas auch dazu zu interviewen und wird dann von dem Mann mit der Stromschlagfrisur in der Doku komplett zusammengeschissen. Also wir können sehen, wie Don King brüllt, du bist nicht fair und objektiv, du hast kein Recht, das zu tun, was du tust. Er schreit ihn nieder, versucht ihn zu beleidigen und zu demütigen. Und da stellt man schon fest, aggressive Durchbrüche sind auch seins. Also der ist nicht ganz so ein ausgeglichener Typ wie jetzt zum Beispiel du, Etienne. Ne? Also Schlange stehen kann der nicht, würde ich jetzt mal meinen.
Ich bin tatsächlich, du sagst das mit natürlich so einer spitzen Zunge, aber ich bin tatsächlich ein super ausgeglichener Typ. Es sei denn, jemand macht etwas, was ich für nicht richtig halte. Genau.
Ja, aber so halte ich es auch, Etienne.
Ja. Und das ist ja aber dann nicht meine Schuld, weil ich lebe ja korrekt in meinem Zeitstrahl.
Oder wie meine Lieblingskollegin immer sagt, das Leben könnte so einfach sein, wenn sie alle so wären wie ich.
Genau. Aber ich erwarte nicht unbedingt, dass alle sind so wie ich, weil machen wir uns nichts vor. Aber es gibt halt schon so Sachen, die ich sehe, die ich beobachte, die mich so ein bisschen triggern. Also zum Beispiel die gelbe Mütze, die Georg gerade trägt.
Ich versuch, orange.
Siehst du, warum sieht deine orangene Mütze aus wie eine gelbe Mütze?
Weil hier Licht ist.
Warum ist da Licht? Man könnte das jetzt ewig weitermachen, aber es ist ja auch nicht deine Schuld. Aber ein bisschen triggert's mich halt.
Also was seine Don Kings Mentalität angeht, geboren in Cleveland, Ohio, kennt er Einschüchterung als Lebensart von klein an. In der Doku gehen wir auf einen Spaziergang durch die alte Nachbarschaft mit Bob John. Das ist ein Police Officer, der die Gegend und auch Don King gut kennt. Und er ist auch Augenzeuge dessen, was 1966 passiert in der Cedar Road. Und in der Cedar Road passiert etwas, wo man sagen kann, das ist der vorläufige kriminelle Höhepunkt, den wir da erreichen. Am 20. April, als King schon an der absoluten Spitze und der Chef der illegalen Lotterien in Cleveland ist, mit jeder Menge Einfluss. Folgendes geschieht am 20. dieses Aprils 1966. Don King ist unterwegs, geschäftlich immer schwer in Bewegung, stadtbekannt, sozusagen auch der Don des Glücksspiels und treibt seine Gelder ein. Ist unterwegs, streicht seine Gewinne ein, verdient schon ordentlich und wird bei Zockern und Kleinganoven in dem Eastside Ghetto Donald the Kid genannt. Da haben wir auch schon so eine Art Mafia-Bezug. Jeden Morgen geht King aus seinem komfortablen Haus in der Sutton Road 3451 in Shaker Heights mit einem dicken Bündel Bargeld raus und stets auch mit einer geladenen Waffe und macht seinen üblichen Rundgang. So auch an diesem 20. April 1966 möchte er gerne auf einen frühen Drink in die Bar Manhattan Tap Room gehen. Das tut er. Und der Barmann berichtet später, einige Stammgäste in der Bar sehen ihn. Und auch Sam Garrett sieht ihn. Sam Garrett hat an diesem Tag früh zu trinken begonnen. Und der kennt King ebenfalls sehr gut. Sam Garrett ist zu dem Zeitpunkt 34 Jahre alt und kein besonders gesunder Mann. Sam Garrett hat nur noch eine Niere, ist drogenabhängig, hat eine linksseitige Lungentuberkulose und wiegt so schlanke 50 Kilo weniger als der sehr kräftige, große Don King, der übrigens zu seiner Schulzeit und seiner angehenden Unizeit keineswegs kräftig war und nicht besonders sportlich war. Das vielleicht noch am Rande. Aber nun ist er ein relativ stattlicher Mann. Und der schuldet King $600 aus einer Wette. Es wird jetzt in dieser Biografie dieses sehr komplizierte Wettsystem erläutert. Ich erspare uns mal die Details, aber um diese Mittagszeit, das geht um Wettgeschäfte mit Aktienkursen, da wird dann der Aktienschluss angeguckt und danach setzt dann King seine Wetten. Nun, der Freund Sam Garrett, sein ehemaliger Freund, schuldet ihm $600 aus missglückten Wettgeschäften und schuldet ihm die schon seit einiger Zeit. Don King geht rein, gerät in Wut, als er ihn sieht, denn Schulden findet er wohl nicht so schön. Das, dieser kränkelnde Mann sitzt da nun und es gibt eine Streitigkeit an der Bar. Das beobachten viele Leute, wie er beginnt, sich mit Sam Garrett zu streiten und ihn ordentlich zusammenzuscheißen, zu bedrohen, zu sagen, wo ist mein Geld, ich will meine $600 haben. Nun hat sich eine Menge von so ungefähr 15 bis 20 Menschen eingefunden, die gucken sich die Prügelszene an. Niemand greift ein, um diese Szene zu beenden, obwohl sehr schnell klar wird, und das sagen viel, viel später Leute, dass das ein sehr ungleicher Kampf ist. Also dieser Sam Garrett ist jetzt keiner, den man wahnsinnig zerschlagen müsste und da viel Kraft aufwenden müsste. Zufällig sind in der Gegend die Polizeibeamten Bob John und John Horvath. Die sind mittags um 2:30 mit ihrem Streifenwagen in westlicher Richtung unterwegs, beide in Zivil. Und die kennen sich in diesem recht gewalttätigen Revier an der Cedar Avenue sehr, sehr gut aus. Also diese Beamten kommen auch in der Dokumentation zu Wort. Die können dann viel berichten, nachdem sie pensioniert sind. Die bezeugen nicht nur die Prügelei, sondern sie bezeugen auch, wie Don King den bereits am Boden liegenden Sam Garrett brutalst zusammentritt und nicht aufhört, das zu tun, während Sam Garrett nichts weiter tut, als die ganze Zeit zu rufen, Don, du bekommst dein Geld, Don, du bekommst dein Geld, Don, du bekommst dein Geld, Don, du bekommst dein Geld. Im Angesicht der Polizei greift Don zu seiner Waffe und es wird beobachtet und schlägt mit der Waffe offenbar mit dem Handknauf der Waffe zu. Das bezeugt später ein Polizist oder er möchte es vielmehr bezeugen. Garrett wird bewusstlos und noch als die Polizei schon da ist, gibt Don ihm einen letzten derart gewalttätigen Tritt, auch im Angesicht der Polizei, dass man ungefähr einen Eindruck davon kriegt, dass das jetzt tatsächlich die absolute Überrohrgewalt ist. Es ist Juni 1966, der leitende Kommissar in dieser Angelegenheit, denn natürlich wird daraufhin Sam Garrett ins Krankenhaus gebracht, wo er an seinen Verletzungen, nachdem er ins Koma gefallen ist, verstirbt. Don King wird verhaftet, aber auf Kaution freigesetzt, die auch gezahlt wird für ihn. Im Juni 1966 haben der leitende Kommissar Delo und sein Team genügend Beweise zusammen für eine Anklage, denn es gibt ja Zeugen dieser Schlägerei. Und zwar gibt es 4 Zeugen, 3 Männer und eine Frau, die alle ausgesagt haben. Vor Prozessbeginn allerdings geschieht etwas Seltsames. Kings Verteidiger Milton Firestone geht in 2 Kontakte zu den Polizeibeamten, die das bezeugt haben, und versucht, die zu bestechen. Und sagt also, ne, ihr müsst jetzt nicht unbedingt was sagen, da wird sich Don sehr dankbar zeigen. Das ist ein ganz klarer Bestechungsversuch, das macht er bei 2 Beamten. Und Detective Ton schreibt am 2. August 1966 auch darüber einen inoffiziellen Bericht. Also diese Berichte gibt es. Jack Newfield hat da tief recherchiert und all diese Dokumente auch noch gefunden und gesehen. Es gibt also einen inoffiziellen Bericht über 2 ungesetzliche Annäherungen. Das zieht sich jetzt alles noch ein bisschen. Im Februar 1967, kurz vor Beginn der Verhandlungen, arbeiten die 4 Augenzeugen noch mit der Justiz zusammen. Am 21. Februar haben 3 Zeugen plötzlich Gedächtnisverlust. Kennt ihr das? Plötzlichen Gedächtnisverlust?
Ja, absolut. Kenne ich.
Ja, passiert in vielen so Mafia-Fällen immer. Das ist, glaube ich, einfach, weil das eine sehr hohe Belastung ist und die Leute sehr nervös sind und dann vergisst man halt auch mal wieder was. So.
Ja, ist also nicht plötzlich ungewöhnlich. Können die sich alle an nichts mehr erinnern? Und am 22. Februar, das ist der Tag der Verhandlung, da ist eine Zeugin ganz verschwunden. Die ist weg.
Ja, die sich noch erinnern konnte, nehme ich an.
Ja. Ja. Gut. Ja, die ist also deutlich weg. Und ich könnte euch jetzt auch noch mal die Namen der Zeugen nennen, aber die habe ich gerade noch auf mich. Die sitzt hier wieder mit ganz, ganz viel Papier. Die stehen irgendwo anders. Ist auch nicht so wahnsinnig spannend. Jedenfalls ist die weg. Und es wird auch bezeugt später von, gibt es Aussagen, dass Leute auf der Straße mitbekommen haben, wie über Dritte Geld geboten wird, den Menschen doch bitte die Stadt zu verlassen, die da viel zu sagen haben, ne, zu dem, was sie da gesehen haben. Also was es ja noch gibt, aber sind diese beiden Polizisten, die sind ja nun deutlich Zeugen, die haben das mitgekriegt und die haben auch den letztlich tödlichen Tritt mitbekommen. Wir haben auch gehört, vor allen Dingen der Tam, wie der Garrett immer wieder gesagt hat, Donald, I pay ya, I pay ya, I pay ya. Der wiederholt das mehrfach, bevor der bewusstlos wird. Der sagt auch, ne, diese Bestechung, also der Anwalt sagt, Donald can do a lot for you, ist nicht nur über den Polizisten bezeugt, sondern auch Don selbst geht rum und prahlt. Das ist damals schon ein auffälliger, lauter Typ. Er hätte bereits $30,000 für Zeugenbestechung ausgegeben. Also auch diese Aussagen gibt es. Also jetzt fängt diese Verhandlung an. Und er wird auch zunächst, da sind wir wieder bei Jurys, die das entscheiden, er wird von einer Jury schuldig gesprochen, nach nur 4 Stunden Beratung, was quasi nichts ist. Wenn wir so Juryberatungen in großen Prozessen sehen, das dauert häufig tagelang, bis sich die Jury einigen kann. Hier geht's sehr schnell. Nach 4 Stunden spricht die Jury ihn schuldig wegen Second-Degree-Murder. Ja, also da sind wir wieder beim Hart- und Depp-Prozess, ne, was die Jury offenbar da gesehen und entschieden hat, war jetzt eher so Richtung diesmal wahrscheinlich richtig. Höchst außergewöhnlich und außerrechtlich trifft sich nun der Richter mit Don King selbst, privat, und reduziert das Urteil auf Totschlag. Beim Treffen des Richters und des Don King ist keiner der Staatsanwälte anwesend. Später wird Don King selber diesen, in, kann man Interviews zu sehen, auch in der Doku sind die zu sehen, der sitzt da in Shows und redet darüber, weil er auch immer wieder natürlich gefragt wird dazu, macht auch keinen Hehl daraus, dass diese beiden Toten auf sein Konto gehen. Er redet es klein, ne? Er sagt, ich geriet in einen Faustkampf und hatte das, was man wohl Frustration über das Ghetto nennt. Und das ist dann dabei rausgekommen und dann bleibt er recht gelassen. 1967 wird er nun auf 4 Jahre Haft verurteilt, 3 Jahre und 11 Monate, und zwar wegen Totschlags. Seine 3, fast 4 Jahre Haftzeit sieht er selbst so als Bildungsphase. Das sagt er auch selber immer wieder. Er fängt an zu lesen im Knast. Und zwar alles das, was er nicht, so seine Auskunft, getan hat im Rahmen von universitärer Ausbildung, tut er jetzt im Knast. Er hat übrigens vorher auch Wetten auf sich selbst abgeschlossen, hat er gewettet auf, ich krieg keine Haftstrafe. Das $5,000 gewonnen, also Bestechung, und macht alles zu Geschäften. Jemand hat mal gesagt, Don King würde sogar seine Mutter für $1 verkaufen. Also auch sich selbst nimmt er damit ins Geschäft. Er liest die großen Philosophen, er zitiert die auch später immer wieder, wer Interviews mit ihm sieht, wird immer mal wieder ein Sartre-Zitat oder ein Nietzsche-Zitat oder ein Tolstoi-Zitat von ihm hören, wo es auch immer passt. Also er sagt, das ist seine große Zeit der Ausbildung im Gefängnis. 1971 wird er entlassen. 1975 gibt er ein Interview in der BBC Sports Night, ein recht berühmtes. Wird gefragt, how did you kill a man in a fist fight? Da sagt er, ja, wir haben uns geprügelt und uns gegenseitig geschlagen, verkauft das da als Unglück und beschreibt auch den Sam Garrett, den damals 34-Jährigen, als einen persönlichen Freund. Er geriert sich zunehmend selbst als Opfer eines Unglücks, das ihm widerfahren sei. Gefragt zu seiner Frisur, die zu diesem Zeitpunkt schon oben ist, sagt er, er sei eines Morgens aufgewacht und jedes seiner einzelnen Haare hätte zu Berge gestanden. Er müsste an seiner Frisur überhaupt nichts tun. Es kommt das Jahr 1983, da kriegt er übrigens eine absolute Begnadigung durch den Governor von Ohio. Wir gucken uns aber mal an, wie er nun in den 70er Jahren nach seiner Entlassung und auch halt teilweise schon während seiner Haft ins Boxgeschäft einsteigt. Und dabei helfen ihm 3 Leute. Hm. 3 relativ berühmte Leute. Einen davon kennt ihr hundertprozentig.
Donald Trump?
Donald Trump stellt Boxfläche zur Verfügung. Also im Trump Center wird auch geboxt. Auch da ist er anwesend, ja. Schon mal ziemlich nah.
Wie heißt der sich erhängt hat? Oder man weiß es ja nicht. Na?
Weinstein? Der
Weinstein.
Nee, Moment, Quatsch. Epstein. Nee. Nee, wie heißt der?
Epstein. 1, 2, 3 für Eckstein. Epstein, ja.
Also er, vielleicht ist das Generationsding tatsächlich der Typ, der so mit am berühmtesten ist zu der Zeit, der ihm zum Einstieg verhilft, ist zunächst mal der Boxpromoter und Matchmaker Don Elbow. Das ist, der hat in Pennsylvania und Ohio so ein kleines Netz von Clubs. Der hat einen guten Blick für Boxtalente. Der zweitwichtigste ist Lloyd Price. Das ist ein legendärer Rock'n'Roll-Sänger. Sagt der euch noch was? Irgendwem noch irgendwas?
Nein.
Es gibt von Lloyd Price so frühe Aufnahmen, einen tollen Song, den hat mein Vater sehr geliebt. Where Were You on Our Wedding Day heißt der. So ein, ja, einfach Rock'n'Roll, irgendwie so 50er, 60er Jahre Rock'n'Roll und Blues. 50er Jahren sehr, sehr berühmt. Der dritte, der ihm verhilft, ist der beste Boxer dieses Zeitalters.
Welches Jahr? Sag noch nichts. Welches Jahr sind wir?
70er Jahre geht los.
Ja, dann ist es Ali.
Absolut. Muhammad Ali. Also Lloyd Price, dieser Rockstar, hilft ihm erstmal ins Boxgeschäft. Der nimmt auch schon Kontakt zu ihm auf während der Haftzeit. Price performt häufig in einem Club in Cleveland, der Don King in den frühen 60er Jahren gehört hat. Und Price ist befreundet mit Muhammad Ali. Ich habe parallel nochmal die gesamte Muhammad Ali-Story gesehen. Wir verlinken auch nochmal ganz viel. Da kann man sich eigene Dokus angucken, die ganz, ganz toll sind und super, super guten, super politischer Mensch, ja auch sehr bewegtes Leben. Und 67 ist ja erstmal 1967 seine Boxkarriere, die schon glamourös ist und großartig ist, sehr erfolgreich ist, beendet, weil er den Kriegsdienst verweigert. Das heißt, er trifft sozusagen eine Art Boxer in Need in Muhammad Ali, vermittelt über Lloyd Price, diesen Rockstar. Price stellt Muhammad Ali Don King vor und King engagiert Ali für einen Benefizkampf zugunsten eines Krankenhauses in Cleveland, das in finanzieller Not ist.
Das ist doch nett.
Ne? Läuft auch gut. King kennt sich selber mit Boxen gar nicht bis wenig aus und schließt sich deswegen mit Don Elbaum, diesem Boxpromoter, kurz. Zu Don Elbaum gibt es, wie bei allen Leuten, die es nicht ganz groß machen, nicht besonders viel zu finden. Zu der Zeit ist der aber einer der Boxpromoter, der guten Blick für Talente hat. Und ich sag's mal vorsichtig, so hätte er nicht Don King getroffen, auch sehr erfolgreich geworden wäre. Also Alis Weltmeisterkarriere seit 1960 liegt seit 67 wegen dieser Wehrdienstverweigerung auf Eis. Ali kämpft bei diesem Benefizkampf mit drei verschiedenen Sparringpartnern. Und bei diesem Showkampf hat, wenn Don King eins kann, dann Shows veranstalten, das erste Mal so Glitter und Glamour und Parallelunterhaltung findet Einzug. Da gibt's eine Modenschau parallel. Da gibt's so eine Art Preisausschreiben, Lotterie parallel. Der versteht sich also darauf, so Events groß zu machen. Das Krankenhaus bekommt $20,000 an Spenden. Don Kings neue Karriere ist gegründet. Im Mittelpunkt steht allerdings er und nicht seine Boxer. Und das ist was, das wir gerne mal im Hinterkopf behalten können. Also Boxer, die bei ihm unter Vertrag landen im Laufe der nächsten Jahre, sind Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Larry Holmes, Tomasz Adamek, Mike Tyson, Evander Holyfield, Chris Bird, John Ruiz, Ricardo Mayorga, Andrew Gullotta. Also die großen Namen landen bei Don King. Er hat unter anderem auch Frazier unter Vertrag. Und da gibt es einen legendären Kampf, da wird Frazier von Foreman geschlagen. Also er steht in Frazers Ringecke, nur so mal als Typ, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was macht der so. Ist der Promoter von Frazier, Foreman schlägt den und der wechselt, Don King wechselt noch im Kampf die Ringecke und fährt anschließend mit Foreman in der Limousine aus dem Stadion nach Hause. Sagt euch Rumble in the Jungle was?
Natürlich. Der berühmte Boxkampf von Muhammad Ali gegen Joe Frazier.
Ja. In Zaire.
In Zaire. Riesen medienwirksames Spektakel. 1974 führt Don King...
Oh, gegen George Foreman war es, nicht gegen Joe Frazier, sorry.
Gegen George Foreman. Und zwar wird dieser Kampf ganz groß medial aufgezogen von Don King und er schafft jetzt etwas, was er die ganze Zeit schon gut kann. Er verhandelt brillant 1974 und überzeugt die Regierung in Zaire, $10 Millionen in die Finanzierung dieses Kampfes zu investieren. Obwohl das Land bettelarm ist. Also an seiner Seite dieser drei ihn Unterstützenden aus den 70er Jahren sind Muhammad Ali und Lloyd Price noch. Den Ellbaum hat er mittlerweile ausgebootet. Den hat er übers Ohr gehauen auf die ein oder andere Art. Der ist nicht mehr dabei. Jetzt kämpft bei diesem Rumble in the Jungle ein bis dahin ungeschlagener Profiboxer Schwergewicht Foreman gegen den Underdog Muhammad Ali. Das ist ein legendärer Fight. Ali gewinnt den in der 8. Runde durch K.O. und Don King geht als Promoter durch die Decke. Mitten in diesem Erfolgsrausch, noch während das läuft, also was ihm auch eigen ist, ist eine hohe Geschwindigkeit, des Handelns. Mitten in diesem Erfolgsrausch betrügt er einen weiteren loyalen Freund, nämlich Lloyd Price. Der ist nun davon ausgegangen, dass ihm über die Vermittlung des Kontaktes auch Geld aus einer Geschäftspartnerschaft mit ihm zusteht. Das erhält er deutlich nicht. 1980 wird dann später der letzte der drei ersten loyalen Boxpartner dran sein, Muhammad Ali. Muhammad Ali steckt in seinem letzten Weltmeisterschaftskampf 1980 brutal ein. King verweigert ihm $1 Million. Ali verklagt ihn. Wir kommen da nochmal drauf. Eigentlich, was man sagen kann und was alle Boxer sagen, die zu Wort kommen, sind alles Straßenjungs, gerade im Schwergewicht, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, die leistungsstark sind, aber die er aufbaut. Es gibt in dieser Biografie ein Zitat, was sich wie ein roter Faden durchzieht von einem Boxer, der bei ihm unter Vertrag steht, Tim Witherspoon. Habt ihr von ihm schon mal gehört?
Nee.
Einer der wenigen Boxer, die sich getraut haben, Don King zu verklagen. Tim Witherspoon hat über Don King gesagt, es ist, als wären wir Rennpferde. Sie hetzen uns, bis wir umfallen und dann erschießen sie uns. Das heißt, alle verdienen hier einen Haufen Geld bei Don King, vor allen Dingen Don King und die Boxer nicht so sehr. Also Ali verklagt ihn auf $1 Million. Jetzt findet King, und das ist auch ein Talent, das der hat, der ist super vernetzt, jemanden aus der Black-Muslim-Szene, einen guten Freund von Muhammad Ali, nämlich Jeremiah Shabazz. Das ist ein wirklich alter Freund Alis aus der Black-Panther-Szene. Dem sagt er, der will mich verklagen auf $1 Million, gib dem doch mal diese $50,000 in bar, bitte, geh da hin. Aber erst gibst du ihm bitte das Geld, wenn der den Aufhebungsvertrag und die Klage fallen lassen Vereinbarung unterschrieben hat. Und er schafft das mit seiner Art zu sein, seiner Überzeugungskraft, dass Jeremiah Shabazz das sagt. Und er sagt, Don King hat eine Art, auf Leute zuzugehen und auf einen zuzugehen, dass man denkt, man ist unendlich gemeint und er meint nur mich und er ist super überzeugend. Und dann macht man diese Dinge. Und so funktioniert's auch. Also seine Persönlichkeit, anfangs tiefe Verbindlichkeit und so ein enthusiastisch zu sein und laut und auffällig, also jede Menge Energie mitzubringen, die dem Gegenüber zeigt, es geht hier nur um dich und um niemand anderen. Das ist anfangs stark aufgebaut. Shabazz sagt im Interview, danach lässt er die Leute fallen, wenn die nicht mehr zu gebrauchen sind. So, das zieht sich durch wie ein roter Faden. Don King wird zum Liebling der Society, hat Auftritte in allen großen Sendern und Shows, wo er ist, ist oben. Man kann jetzt sagen, die nächsten 17 Jahre lang hält Don King alle Fäden in der Hand, hat alle TV-Rechte zu Rumble in the Jungle, macht Millionen damit und mit anderen Geschäften. Was man allerdings auch sagen muss, dass in den 70er Jahren ein Dutzend sehr, sehr gute Schwergewichtskämpfer ihr volles Sportlerpotenzial unter Don Kings Betreuung nicht erreichen. Also in Boxsport-Profikreisen wird häufig gesagt, oh, die werden ganz schön verheizt. Tim Witherspoon, der zugehörig war zu sozusagen der letzten Generation Schwergewicht, wie man in der Szene sagt, das ist so ein Fall. 1982 fängt Tim Witherspoons Karriere vielversprechend an. Er gewinnt seine ersten 13 Kämpfe, 10 durch K.O. Und das ist schon wirklich ordentlich. Da ist ein ganz junger Bursche, da ist er 18. Ab dem 12. Kampf, sagt er, ist plötzlich immer Don King in seiner Nähe. Und das ist auch ein Talent, das der hat. Der bewegt sich einfach in der Nähe in diesem ganzen Kampfgeschehen, der feuert an. Und er findet den Namen ab dem 12. Kampf in Ringnähe, den er ihm dann geben möchte. Er schreit ihm Terrible Tim zu und ist am Ring sehr, sehr präsent. Er organisiert ihm 1982 auch einen Kampf in Cleveland. Da wird Tim jedoch krank. Tim Witherspoon hat eine Mittelohrentzündung und jeder, der das schon mal hatte, weiß, das tut richtig weh. Ja, du möchtest ja nicht noch oben drauf. Richtig, ja. Aua, ne? Du möchtest nicht noch oben drauf ein paar Ohren.
Nicht so ganz fies im Ohr. So ja. Und fies.
Ja. Der Arzt sagt, das wird jetzt aber nichts mit Kämpfen. Jetzt müssen wir hier erstmal hier schwere Antibiotika. Du verschiebst bitte diesen Kampf. Daraufhin erreicht King, dass die Cleveland Boxing Commission Tim seine Boxerlizenz entzieht, weil er den Kampf verschieben möchte, / muss aus gesundheitlichen Gründen. Sorgt also dafür, ihm wird die Lizenz entzogen. Jetzt geht Don King hin und bietet ihm aber einen Langzeitvertrag mit ihm als Promoter an. Wenn er unterschreibt, bekommt er seine Lizenz wieder. Und dann fragt Tim Witherspoon so, aber das entscheidet doch die Kommission. Und da sagt er den häufig zitierten Satz, The Commission is me.
Ich wollte gerade als Gag sagen, ich bin die Kommission, aber es ist ja wirklich, ist ja noch nicht mal ein Gag.
Ja. Ich glaube, damit wird er übrigens auch in einer Folge der Simpsons zitiert. Da hat ja viele verschiedene Cameo-Auftritte, ne? Sowohl in Persona als auch als Comic, unter anderem auch bei Miami Vice, Knight Rider, South Park. Er wird auch in Rocky 5 hat er auch einen Auftritt, da tritt er einmal als Promoter auf, auch mit ähnlich markigen Zitaten. Naja, Witherspoon ohne Geld und ohne Lizenz unterschreibt jetzt in Don Kings Office in New York City. Er unterschreibt aber nicht einen Vertrag, sondern wie Jack Newfield rausbekommen hat, er unterschreibt gleich 4 Verträge. Und da kann man auch angucken, die Verträge. Da ist ziemlich viel Buchstaben drin. Und vielleicht mit Ausnahme der Klitschkos und des ein oder anderen Ausnahmeboxers ist es jetzt bei Witherspoon so, dass seine Qualitäten eher im Boxen liegen. Und das kann der richtig toll. Ganz viel lesen und so, ja, ne, ist jetzt bei den meisten, die so von der Straße kommen, eher nicht so. Also er unterschreibt 4 Verträge. Einen davon stellt er fest, offenbar mit Carl ab. Das ist Carl King. Das ist der Stiefsohn von Don King. Normalerweise muss man dazu wissen, sind die Geschäftsfelder, wenn jemand Boxen promotet, immer in mehreren Händen. Das ist üblich. Carl jedoch fungiert hier wohl eher als Handpuppe, denn Don King hat alle Fäden in der Hand. Als Witherspoon fragt, ja, aber warum steht denn hier Carl? Sagt er, Carl is me. Ich bin Carl. Ja, und verteilt es also so offiziell.
Langsam ist aber da auch langweilig, wenn er bei allem immer nur sagt, das bin ich.
Jetzt kommt noch mal was Interessantes dazu, fand ich, um zu gucken, wie kommt denn dieses ganze wunderschöne Geld so zusammen, was er da generiert, ne? Also Carl erhält als Manager 50% aller Einnahmen laut diesem Vertrag.
Also solide, ja.
Solide.
Der Share.
Obwohl das laut den Statuten des Boxsports verboten ist. Dieses Problem umgeht jetzt King, indem er ihn auch einen Vertrag mit 3% Provision für die offiziellen Stellen unterschreiben lässt. Und was er auch tut, er unterschreibt auch einen Blankovertrag. Also es gibt ein Blatt, da kann man dann hinterher reinschreiben, was man gut findet.
Ja.
In diesem Interview mit dem Witherspoon wird er gefragt von Jack Newfield, warum hast denn du keinen Anwalt dir genommen, als du da zu den Vertragsunterzeichnungen gegangen bist?
Kein Geld.
Und da sagt er, ja, das habe ich Don King auch gefragt, ob ich meinen Rechtsbeistand mitnehmen kann. Und da hat er gesagt,
nee.
Genau. Ist nicht so wichtig.
Da hat er gesagt, kannst du machen, aber dann brauchst du nicht in mein Büro zu kommen. Ganz einfach. So, ne? Und so ist es dann, kein Geld, keine Lizenz, dann lässt er halt deinen Anwalt mal zu Hause. Es kommt zum Kampf, er unterschreibt, sein Promoter ist jetzt Don King. Es kommt zum Kampf Larry Holmes gegen Witherspoon, ist ein Titelkampf. Terrible Tim Witherspoon kämpft den besten Kampf seiner Karriere, verliert ihn aber in so einer Split-Decision-Kommissionsentscheidung und erhält von Don King $53.000 für den Kampf. Das ist nichts. Also eigentlich ist es ein Almosen, ne, dafür, dass er einen Weltmeister-Titelkampf gekämpft hat. Zum Beispiel ein anderer Kämpfer, der Monate später gegen Holmes verliert, erhält $350.000, also sechsmal so viel. Das sind so die Margen, ne, wenn man verliert in dem Bereich. Naja, der hat allerdings auch einen anderen Promoter und Manager, denn wir wissen ja, dass Don King gerne Geld verdient. Und zwar gerne das Geld seiner Boxer. Also Witherspoon kämpft weiter, hofft auf die Millionen. Denn das ist auch ein Talent, das Don King hat, seine Leute so bei der Stange zu halten und sagen, ja, jetzt ist es gerade noch wenig, jetzt verdienst du einen Nickel, aber bald verdienst du mehr. Es kommt der Sommer 1986, die Schwergewichtsweltmeisterschaft in England. Und da boxt, und das vielleicht haben wir sogar die Kämpfe, ich weiß, kann mich nicht mehr erinnern, ob ich den gesehen habe, aber ich weiß, dass ich in der Zeit schon Boxen deutlich geguckt habe. Die Schwergewichtsweltmeisterschaft gegen Frank Bruno, der kommt aus West Ham, London. Also normalerweise ist es so, dass wenn du als Leistungsboxer Schwergewicht ins Ausland fährst, um zu kämpfen, wirst du eigentlich schon mal doppelt bezahlt. Das ist sehr anstrengend, bedarf großer Vorbereitung. Witherspoon glaubt und weiß mittlerweile, dass Don ihn abzockt. Der rechnet das mit ein, der preist das mit ein, rechnet aber bei dem Kampf ungefähr mit einem Gewinn von 600.000. Das sagt er so im Vorfeld. Ne? Das
im Falle eines Sieges oder im Falle einer Niederlage?
So oder so. Ne? Weil es so die Marge ist mit Auslandskampf, die man so anlegen kann. Er hat sowieso vor zu gewinnen, tut das auch. Er gewinnt den Kampf in Runde 11 mit einem Knockout-Rechtsausleger. Also wer sich den angucken möchte, den Kampf ist ein sehr, sehr schöner Kampf. Sehr, sehr ausgeglichener Schwergewichtskampf. Und am Abend nach diesem furiosen Sieg, bei dem er natürlich total glücklich ist, kommt auch Muhammad Ali dazu. Der kennt Tim aus früheren Sparrings, die haben zusammen trainiert. Und nimmt ihn beiseite und warnt ihn. Dieser Kampf generiert Millionen Dollar. Also 2 Millionen locker mindestens plus 1,7 Millionen für die TV-Rechte, die bei Don King liegen. Tim Witherspoon freut sich wahnsinnig und denkt sich so, jetzt geht's mal los mit den Millionen. Hat ja auch schon ein bisschen was in den Ring geworfen dafür. Wieder zu Hause erhält Tim Witherspoon einen Scheck über $90.000 von Don King. Jetzt, was würdet ihr machen? Jemand sagt irgendwie, ich führe dich zum Schotter, ja, und dann landen die Peanuts in deinem Briefkasten.
Würde ich sagen, geil.
Ja? Ne, besser als nichts, ne?
Also, habe ich Bock drauf. Let's do it. Ja.
Bin noch ein bisschen verblutscht, aber kann genauso weitergehen. Der ist irgendwie weniger frustriert tatsächlich, als ich gedacht hätte. Fragt dann auch freundlich nach, ne? Weil Don King, wie es zu dieser schmalen Summe denn wohl käme.
Und das er war sagt, ein Sieg in einem Titelkampf, ne?
Ja, ja. Weltmeisterschaft. 90.000 scheiß Dollar.
Oh. Ja, gut.
So.
Ist nicht die Riesenbörse.
Nicht so, ne? Und nicht auch für das, was du da irgendwie, wie lange boxt man denn auch, ne, so insgesamt? Ist ja ähnlich wie bei Fußballern auch. Du musst da schon irgendwie relativ fix alles zusammenboxen, weil lange kannst du das nicht machen, ne? Mhm. Gut, das sind nun mal die Margen, aber 90.000 ist jetzt nix. Er fragt also Don King, sag mal, warum habe ich eigentlich nur 90.000 bekommen? Und der sagt, ich hatte Ausgaben.
Natürlich. Dann ist aber auch klar, ne? Also
das muss man berücksichtigen.
Wenn er Ausgaben hatte, dann kann er natürlich, ne, dann kann er ja nicht alles sofort, also da bleiben halt von 4,7 Millionen, bleiben dann halt vielleicht nur 90.000 übrig.
Ja, also diese schmale Hoffnung auf 600.000.
Kameraleute.
Ja.
Stifte, ne? Kugelschreiber.
Friseure. Kugelschreiber, locker 400.000, 500.000.
Ja. Mhm. Bademäntel.
Bademäntel.
Ja. Ja. Also Don King sagt ihm, das waren mal 500.000.
Hm. 410.000 muss ich dir leider abziehen.
Warte mal, was haben wir gesagt? Ach so, Moment, das eine war ja die Börse für, ja gut, das wird ja geteilt, ne? Das war in Wembley auch, ne? Da sind ja auch ein paar Zuschauer, glaube ich, ne? Und dann das TV-Geld kriegt bestimmt sowieso King alleine, ne? Weil ja, der 50%-Share für seinen Stiefsohn oder was weiß ich was, der ist ja vermutlich nur von der reinen Börse für den Kampf.
Also so ähnlich argumentiert King auch.
Ja, es ist ja hier, also die Position TV, damit hast du ja nichts am Hut. Ja. Das mache eh ich. Das sind schon mal 2 Millionen.
Georg, ich kriege
noch 2,7 übrig.
Ich kriege ein bisschen Angst vor dir, Georg.
Davon wird das ein bisschen Steuern müssen wir abziehen, bleiben nur 1,6 übrig. Davon bekommt der Gewinner eigentlich 900.000. Wenn wir Mehrwertsteuer abziehen, bleiben wir bei 600.000.
Ja.
Und dann müssen wir noch ein bisschen was für mich abziehen und die laufenden Kosten sind wir bei 500.000. So, und wie rechnen wir das jetzt weiter runter auf 90?
Haben wir vor uns verrechnet einfach, aber ist doch egal.
Er hat da tatsächlich der hat Posten auf so eine Quittung geschrieben, die kann man sich in der Doku angucken. Ich komme da
Kuchen.
Dran, da steht echt Quatsch drauf. So,
Mittagessen.
Kaugummi, Taxi von London nach Cleveland, keine Ahnung.
Personalkosten sind ja auch immer hoch.
Ja. Reinigung, Entreinigung.
Muss ja noch umrechnen, ne? Also Pfund. Dollar? Ja.
Entreinigung ist auch gut.
Entreinigung kostet doch immer so viel, ne?
Ja, da kann man immer draufschreiben, was man will, glaube ich, auf Entreinigung. Ja.
Entreinigung.
Dann im Raucherzimmer geraucht.
Ah.
Hälfte der Börse. Nicht Minibar Raucherzimmer ist geraucht, meine ich. Ja, Minibar ist leer.
Ein Snickers genommen aus dem Minibar.
Ja.
Ja, da kommst du schon mal. Also es waren 500.000, davon bekommt Karl erstmal 250.000, bleiben noch 250.000. Ganz genau.
Sie haben Karl vergessen.
Karl, der er
will auch ist. Was.
Ja. Dann werden da diese Ausgaben abgezogen. Mhm. Wattestäbchen, da kommt ja was zusammen. Ja?
Ja klar, du brauchst ja auch hier diese Vaseline und das ganze Verbandszeug und so.
Kalte Eisen.
Handtücher.
Käse.
Ja. Und Antrittsgeld muss er bezahlen, dass er überhaupt Boxen darf, würde ich sagen.
Eine Capri-Sonne für unterwegs.
Ja. Mitgliedsbeitrag hier für die Boxvereinigung von Cleveland.
Kinderbetreuung.
Ja, ja, ja. So. Sich,
Versicherung, sich. Hallo, Versicherung.
Versicherung.
Versicherung, ja. Was haben wir noch? Abwasser und Zuwasser.
Ja.
Zuwasser?
Versteht ihr das immer auf eurer Nebenkostenabrechnung? Hä?
Ja.
Abwasser, Zuwasser. Du verstehst das, Jochen, ne?
Das Abwasser ist das Teure, natürlich. Ja. Das Wasser einkaufen ist das günstigste, aber das Abwasser ist das Problem.
Also könnte Don King Abwasser verkaufen, der wird es schaffen. Ich bin mir ziemlich sicher. Also nach Abzug aller Ausgaben bleiben jetzt diesem armen Tim Witherspoon 90.000 Euro für seinen Supertitelkampf. Bitte?
Brutto?
90.000. Brutto? Stimmt, das muss ja auch noch versteuert werden. Ja. Sein Herausforderer Frank Bruno, der Verlierer des Kampfes in Wembley, kriegt 900.000.
Na schau mal, einer guck.
Ja, kann leichter Frust aufkommen. Also vollkommen demoralisiert geht jetzt Tim Witherspoon in seinen nächsten Kampf, und zwar seinen Kampf gegen James the Bone Crusher Smith.
Die logische Konsequenz daraus könnte ja sein, in seiner Überlegung, alles klar, wenn ich jetzt auch verliere, kriege ich 900.000 statt 90.
Du bist richtig gut, Jochen. Also aus diesem Kampf wird ein
Logik.
Verliere ich
Winner
doch besser.
Hervorgehen. Ne? Es gibt einen, der deutlich gewinnt in jedem Kampf, das ist Don King. Der macht noch am Vorabend des Kampfes seinen Stiefsohn Karl zum Manager von James Bonecrusher Smith. Mm. Das bedeutet, egal wer gewinnt, he is fine.
Karl kriegt Kohle.
Und Karl ist er.
Das ist clever.
Ja. Auch Blanko-Vertrag auch noch dazu noch unterschreiben lassen. Sehr gut.
Jack Newfield lässt sich zu einem Kommentar hinreißen. Er macht manchmal so trockene Sachen, so in dem Buch, das ist auch toll zu lesen, kann das nur empfehlen. Der sagt so trockene Sachen wie, dass ein einziger Manager beide Boxer vertritt, ist sogar für Boxstandards unüblich. Also das ist jetzt nun deutlich eine neue Idee. Witherspoon verliert seinen Titel in der ersten Runde, Jochen. Mhm.
Mhm. Hat er gedacht, da brauche ich ja nicht über 6-7 Runden gehen, da falle ich einfach in der ersten und krieg 900.000.
Ist glücklich, denn er hat die Entscheidung getroffen und das scheint sehr klug zu sein, sich von Don King als Promoter zu trennen. Das tut er auch.
Geht er wieder seine Lizenz?
Oh.
Also vollkommen pleite, aber mutig verklagt er nun Don King auf 25 Millionen wegen Betrugs- und Interessenkonflikten.
Es klingt danach, als hätte er einen Anwalt mittlerweile.
Es klingt, als hätte er die 25 Millionen ähnlich hochgerechnet, wie Don King vorher runtergerechnet hat.
Ja, also King reagiert auch auf diese Klage. Er setzt jetzt Tim für jeden Boxer, den er selber promotet, auf die schwarze Liste. Und da er die 12 wichtigsten Schwergewichtsboxer promotet, hat halt einfach Tim Witherspoon keine Gegner mehr. So, fügt sich eins zum anderen. Für Don King und nicht unbedingt für die Boxsport.
Das heißt, alle guten Boxer stehen unter Vertrag mit Don King? Also
okay. Oder Karl King halt.
Oder Karl King, ja, okay. Alles klar.
Aber Karl King existiert schon wirklich,
ja,
oder?
Den gibt's. Also Don King hat mit seiner Frau, die er 59 geheiratet hat, 3 Kinder, einen Stiefsohn, diesen Karl, und eine Tochter und noch eine leibliche Tochter. Eine gemeinsame Tochter. Also Karl existiert. Prozessbegleitend beginnen jetzt Drohungen und Einschüchterungen. Das kennen wir irgendwoher. Da
hätte jetzt keiner mitgerechnet.
Das war neu für uns. Don King dementiert vehement jede Verbindung zu organisierter Kriminalität auf Nachfrage. Joe Spinelli in New York, der ist Korruptionsermittler des FBI, beobachtet King von 1980 bis 84 für das FBI. Der erhält andere Informationen von Informanten. Die sagen ihm, das habe durchaus Treffen mit Akteuren der Mafia gegeben. Im Visier ist, und jetzt kommt wieder ein toller Name, Blinky Palermo, ein
Der Kumpel von Frankie Four Finger.
Ein Cartoon-Charakter.
Auf jeden Fall. Ja. Linky Palermo, das klingt aber auch, das könnte auch so einem deutschen Film mit Peter Alexander und Grit Böttcher sein oder so, ne?
Ja, googelt den mal. Lustige Mugshots von dem. Blinky Palermo sieht auch genau aus wie Blinky Palermo.
Hat der einen Diamanten vorne im Schneidezahn oder so?
Naja, der hat so eine. Der sieht so aus.
Ein Knetschauge? Nee,
der ist nur so ein bisschen möppelig.
Blinky
so
Palermo.
Ich muss das jetzt googeln. Blinky Palermo.
Das kann auch so eine Kiezgröße sein, ja, oder voll. So. Der schöne Blinky.
Nee, der sieht auch so aus wie so ein freundlicher Kaison vom Dach. Gut, ne,
hier der Benny Blanco aus der Bronx. Kennt ihr den noch?
Naja, ich sag mal vorsichtig, er ist ein boxorientierter Mafia-Pate, unser Blinky Palermo. Der offenbar von King oft erwähnt wird, wenn es um Streitigkeiten geht, dann sagt offenbar der Don King öfter mal.
Ich glaube, ich habe hier einen anderen Blinky.
Ich habe hier einen Künstler. Ich habe hier einen Künstler.
Ja?
Mhm. Ich habe hier nur Blinky Palermo, eigentlich Peter Heisterkamp.
Mhm. Ach, das ist ja doof.
Geboren in Leipzig.
Ich reiche euch den nach. Denn okay. Ich habe irgendwo auf der anderen festen Platte ein Foto von Blinky Palermo. Also er sagt, dieser Joe Spinelli, der Korruptionsermittler des FBI, dass dieser Name öfter fällt, wenn es um die Einschüchterung von Witherspoon oder anderen Kämpfern aus Philadelphia, aus dem Philadelphia-Raum geht. Der Gene Kelly, der Trainer von Larry Holmes, der wendet sich auch 1981 ans FBI und bekommt infolge Todesdrohungen, er solle die Finger von Don King lassen. All das kommt aber nie zur Anklage, denn seine Boxer sagen auch immer wieder für ihn aus. 1984 tut die Staatsanwaltschaft das, was noch geht. Sie klagen ihn an wegen Steuerhinterziehung. King geht da straffrei raus. Ja. 6 Monate später fliegt Don King die Jury in diesem Prozess zu einem Witherspoon-Kampf als Zeichen seiner Anerkennung für das korrekte Urteil.
Sehr schön.
1991 trifft er Jack Newfield in Las Vegas, und zwar im Rahmen einer großen Konferenz. Da geht es um den Boxsport in Südafrika. Und mittlerweile ist Don King großer Vertreter der natürlich der Black-Szene und ein super anerkannter Typ, auch deswegen, weil er sich stark für die Interessen einsetzt. Also er ist auch total gut gelitten überall. Man mag den. Dort trifft er halt, wie gesagt, Jack Newfield verweigert jedes Gespräch. Aber wir müssen reden über Mike Tyson. Denn Mike Tyson wird einer der Boxer sein, die sich ebenfalls mit ihm anlegen. Und das nicht zu knapp. Ich mache jetzt Mike Tyson ein bisschen kurz, denn das ist ein so großer, interessanter, biografischer und auch krimineller Verlauf, dass wir uns den nochmal aufheben sollten. Nur so viel. Mike Tyson war 13 Jahre alt, als er in Haft geriet. Und wurde dann adoptiert von einem Mann namens Castamedo, Boxtrainer und für ihn ein Ersatzvater. Der hat viel in dem Jungen gesehen und hat ihm Weltmeisterskills prophezeit und hat gesagt, das ist ein absolutes Ausnahmetalent dieser Boxer.
Womit er recht hatte, ne?
Womit er recht hatte. Der trainierte ihn, der war auch sehr daran interessiert, ihn aus so kriminellen Zusammenhängen rauszubekommen. Der hatte seine Affektlabilität im Blick, hat das gut kanalisieren können, und Tyson hat ihm zutiefst vertraut, stammend aus übelsten Verhältnissen. 1985 stirbt Tamedo, der Co-Trainer Jim Jacobs übernimmt, und auch das geht noch gut, obwohl der Tod des Castamedo für Mike Tyson große Krise hervorruft. 1986 wird Tyson Weltmeister, und zwar als jüngster Schwergewichtler aller Zeiten mit 20 Jahren durch K.O. in der zweiten Runde gegen Burbank. Es wird 1988 und jetzt stirbt tragischerweise auch der Co-Trainer Jim Jacobs. Damit ist Tyson komplett destabilisiert, denn Jim Jacobs hat das in Tradition Castamedo weitergezogen. Mit Mike Tyson hat ihn stabil gehalten. Noch vor der Beerdigung von Jacobs wird Don King aktiv, nutzt die Black Community, entfremdet den Tyson von seinem Manager Bill Caton. Und als schließlich noch im gleichen Jahr Tyson auch noch von seiner Freundin verlassen wird, die sehr viel Stabilität in sein Leben gebracht wird, kommt Dons Moment. Er nimmt sich des emotional runtergeboxten Boxers an und kontrolliert sehr schnell sowohl sein Privatleben als auch seine Boxkarriere. 1990 verliert Tyson seinen Titel gegen den total unbekannten Buster Douglas durch K.O. Danach, wir kennen die Geschichte halbwegs, gibt's diese Vergewaltigungsanklage, Probleme. Insider sprechen von der Zerstörung des größten Boxtalents ever und sind sicher, hätte er weiterhin eine gute Betreuung gehabt, wäre vieles von ihm nicht passiert. Spekuli, spekular. Hinterher haben es immer alle gewusst, wir ja auch, ne? Aber tatsächlich steht 1988 Don King, whatsoever, bei einem Jahreseinkommen von 100 Millionen. Und zwar ausschließlich dadurch, dass er der erfolgreichste Boxsportunternehmer aller Zeiten ist. Es hagelt parallel Klagen. 6 Weltmeister im Schwergewicht und mehr als 20 andere Kämpfer verklagen ihn. Er wird häufiger verklagt als irgendjemand in der Boxgeschichte und hat zu einem Zeitpunkt mehr als 2 Millionen Dollar Vergleichsgelder gezahlt, gemessen an seinem Jahreseinkommen eher Peanuts. Also das zahlt er so aus der Portokasse. Interessant ist, dass es national wie auch regional kein Interesse an Regulation dieser Missstände gibt. Jack Newfield kriegt das raus. Er sagt, es profitieren eigentlich alle. Es profitieren die Netzwerke, die Casinos, die Promoter und die winken auch die Vorwürfe durch bis in die höchsten Kreise, denn es ist ja nur Boxen. It's only boxing. An der Spitze all dessen steht Don King, wird gefeiert und bewundert. Mike Tyson hat übrigens später in einem Interview mit ESPN gesagt, ich habe herausgefunden, dass jemand, von dem ich dachte, er sei mein Vater, mein Bruder, mein Eigenfleisch und Blut, stellt sich heraus, dass er ein wahrer Uncle Tom ist, einer, der den Ausverkauf sozusagen antreibt. Der hat mehr schlechte Sachen für schwarze Kämpfer gemacht als jeder weiße Promoter ever in der Geschichte des Boxens. 1996 schließlich verklagt Tyson ihn auch auf 100 Millionen Dollar. Er hält schließlich in einer außergerichtlichen Einigung 14 Millionen Dollar. Ja, im Laufe der Jahre wird es nicht unbedingt sehr viel ruhiger um Don King, weil er immer noch gut im Geschäft ist. Aber diese Box-Euphorie lässt nach. Es gibt noch mal eine lustige Episode mit den Klitschko-Brüdern. Vielleicht habt ihr das mal mitbekommen, dass er versucht hat, die zu promoten. Und die sind auch zu ihm gefahren. Ich verlinke euch das auch nochmal in den Shownotes. Da gibt es einen tollen Ausschnitt mitgefilmt, wie die Klitschkos zu ihm ins Haus gehen. Und er mit ihnen verhandeln möchte, um sie unter Vertrag zu nehmen. Und die sind da auch so, wie sie sind, kommen da rein, sind eloquent und freundlich und lustig. Er ist auch lustig drauf. Er setzt sich an seinen Flügel und spielt ein virtuos am Flügel ein Klavierkonzert. Und Vitali Klitschko sagt dann in einem Interview aus dem Dokumentarfilm 2011, das heißt Klitschko, dieser Dokumentarfilm, der ist auch super. Also in diesem Ausschnitt sagt Vitali Klitschko über Don King, er hätte von der Seite geguckt und hätte gesehen, dass die Klaviertasten sich von selber bewegen. Und dass unten das Pedal sich auch von selber bewegt hat. Und du siehst aber die ganze Zeit von vorne Don King, wie er virtuos seine Haare schüttelt und denen was vorspielt und rumschreit und so. Und daraufhin haben sich Vitali und Wladimir entschieden, der lügt, den nehmen wir nicht. Das machen wir nicht.
Moment, ja. Der das Klavier frisiert und ja. Dazu getan, was ist das denn für ein geiles ja. Bild? Da sitzt Don King am Klavier, es spielt aber nicht.
Das ist mega.
Das ist doch geil.
Dieser Filmausschnitt ist so mega lustig. Also der Typ fährt halt auch so ab, ne? Der macht so eine Mega-Show und kommt rein und bi-ba-ba-ba-ba. Also wenn du jetzt nicht der Allerhellste bist, kommst du gar nicht zum Nachdenken. Ne? Wenn der dir was erzählt.
Ja, aber in dem Typen müsste was vorgehen. Der muss dann sagen, alles klar, die Klitschkos, wie kann ich die jetzt irgendwie überzeugen? Ja. Alles klar, ich spiele gut auf dem Klavier. Ja. Ich spiele denen was vor, das finden die bestimmt geil. Aber auch, Moment, ich kann gar nicht Klavier spielen.
Aber mega unterhaltsam auch. Wir hatten hier mal so einen technischen Leiter von der Hausverwaltung. Den habe ich mal angerufen, weil hier richtig doll was kaputt war. Irgendeine Wasserleitung. Und dann kam der rein und hat mich so zugequatscht, wie Don King, glaube ich, das auch gemacht hätte. Und dann, also Frau Westerholt, oh, was haben Sie denn da für schöne Bilder an der Wand? Und dann ging das los. Und dann hat er meine Leitung nicht repariert. Der hat nichts gelöst. Er ist rausgegangen und ich war total zufrieden.
Bis mit 10 Minuten. Wahrscheinlich hat er noch irgendwas geklaut noch.
Ja, das erinnert mich an einen Chef, den ich mal hatte.
Ja, ich auch. Denken wir den gleichen?
Ich glaube schon. Da waren auch immer alle zufrieden, wenn sie aus den Gesprächen kamen.
Hat er euch auch ein Feuerzeug geschenkt?
Hey, keine Gehaltserhöhung, aber immerhin jetzt auf HTML umgestellt.
Ey, wow. Da wart ihr nicht zufrieden, Etienne?
Nee, aber es gibt tatsächlich in der Medien, ich musste tatsächlich an die Medienbranche denken, wo es ja oft so auch so diese klassischen Medienmanager gibt, die ich auch schon häufiger kennengelernt habe, die immer so einen leicht zugekoksten Eindruck machen und einem immer so mit so leuchtenden Augen irgendwie, alles ist immer geil und einmalig und wahnsinnig gute Chance und so, und das gibt's häufig, ne? Und auch häufig genug Leute, die das auch mitmachen.
Ja, und er ist da auch nicht wählerisch, wem er da gegenüber tritt. Also 2004 zum Beispiel macht er.
Er hat ja nichts zu verlieren.
Gar nichts, so, der hat ja auch alles. Also so, ne? Er macht Medienauftritte für den Wahlkampf der Republikaner für George W. Bush. Das macht er 2004. Dauergast im Weißen Haus. 2008 und 2012 unterstützt er Barack Obama. Und 2016 parallel auch Team Trump. Also da macht ja gar keinen großen Unterschied. Also vielleicht nochmal zu seinen Geschäftstaktiken. Geschäftlich ging der immer so vor. Der hat immer eine Vertragsklausel verwendet, die von einem Boxer, der einen seiner Kämpfer herausfordern will, verlangt, dass er zustimmt, in Zukunft von King promoted zu werden. Allein diese Klausel hat dem so viel gute Leute auch zugeführt, ne? Im Fall eines Gewinnes. Also unabhängig davon, welcher Boxer gewinnt, vertritt King immer den Sieger. Und damit ist eigentlich deine Gewinnspanne schon immer da. Also diejenigen, die das nicht unterschreiben wollten mit dieser obligatorischen Klausel, haben halt eben keine Kämpfe bekommen. So. In King steht, man spricht von tausenden strafrechtlichen Ermittlungen und wurde mehrfach angeklagt. 99 zum Beispiel wurden tausende Aufzeichnungen aus Kings Büro untersucht vom FBI. Mit Zahlungen von King an den Präsidenten der International Boxing Federation für günstigere Rankings und so. Es ist ihm aber nie was passiert. Also dabei rauskam?
Nicht.
Nicht. Ja, also King ist ein gemischter Segen für den Boxsport, zusammenfassend zu sagen. Also auf der einen Seite hat er, muss man auch anerkennen, einige der größten Geldbörsen in der Geschichte des Sports organisiert und das Boxen und die Kämpfe auch kreativ gefördert. Auf der anderen Seite ist Korruption eben auch durch ihn deutlich verstärkt worden. Also der hat mindestens 90 Kämpfern zu Millionären gemacht, muss man auch sagen. Und er sieht sich selbst auch anders. Der sagt, als ich zum Boxen kam, als es außer Kontrolle geriet, hatte kein Kämpfer die Möglichkeit zu kämpfen. Als ich dazu kam, hatte jeder die Möglichkeit, in Amerika seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und das ist auch der Titel dieser HBO, Biopic-Verfilmung, Only in America. Und das ist etwas, auf das er sich stark beruft. Als Promoter von mehr als 500 Weltmeisterschaftskämpfen wird King übrigens 97 in der International Boxing Hall of Fame aufgenommen. Die New York Times zählt ihn zu den 100 Afroamerikanern, die die Geschichte des Landes mitgestalten. Und Seth Abraham, ehemaliger Präsident von HBO Sports, sagt, er hat den brillantesten Geschäftsgeist, dem ich je begegnet bin. Don King ist im Schlaf beeindruckt.
Ja, und die Medien haben ja schön von ihm gelebt. Das war natürlich so eine schillernde Figur, den hat man gerne zugehört, dem hat man gerne zugeguckt, ne? Der, ja. Und dann verzeiht man oder guckt nicht so genau hin, was das eigentlich auch für eine miese Sau sein kann, ne? Eigentlich. Oder für ein korrupter Heini. Aber in den Medien war der mal top, ne?
Ja, und auch in allen Töpfen.
Also man wusste schon, dass das, also damals muss man sagen, so in den, gerade in den 80ern war der Boxsport schon auch immer, hatte sowas Zwielichtiges, aber das hat dem Boxsport halt nicht geschadet, weil das halt ein roughes Ding ist, wo die Leute kämpfen und so weiter. Also das war gar nicht so hinderlich für das Image, ne? Weil Fußball eher clean ist oder so, war Boxen, also dieses Dirty Image hat eher dafür gesorgt, dass die Leute dann auch noch gerne geguckt haben und diese und dass Don King auf jeden Fall irgendwie Dreck am Stecken hat, beziehungsweise ja nicht so ganz koscher ist, das war schon bewusst, also das wusste man, aber das hat er nicht gestört, weil er halt eine gute Show abgeliefert hat.
Mega unterhaltsam. Und ich weiß noch, wenn der auftauchte bei den großen Boxkämpfen, da hat es auch immer was zu lachen, ne? Wenn der reinkam mit seiner Elektrofrisur. War schon klar, gleich wird's laut und auf jeden Fall. Jetzt übrigens hat er Vitali und Wladimir Klitschko 20 Millionen Euro angeboten 2008, wenn sie gegeneinander kämpfen. Das haben die vehement abgelehnt. Mhm. Es gibt auch ein Spiel, das mit 2K Games entwickelt hat. Für die Wii und Nintendo DS. Don King Boxing, kennt ihr das?
Nee.
Scheint nicht so eingeschlagen zu sein wie eine Granate, wenn ihr es nicht kennt.
Aber da muss ich dazu sagen, dass ich quasi auch null Boxspiele kenne, von daher. Bei mir heißt das nichts.
Ja.
Wann ist eigentlich der Boxsport hier in Deutschland so aus dem Fernsehen verschwunden? Oder hat das dann mit dem Boxer, hat das an den Boxern dann gelegen, dass es keine großen Boxer mehr gab, keine großen Talente mehr? Oder haben die Leute.
Also, ich meine, es gab ja.
Es gab eine Zeit lang viel
Henry
Boxen.
Maske gab es.
Genau.
Gab es hier, wie heißt der Fackelmann? Der.
Ja, ja, ich weiß, wen du meinst. Axel Schulz.
Wer ist er denn? Axel Schulz. Dann gab es die Klitschkos. Mhm.
Den
und das waren ja schon so, die waren ja schon annektiert. Und ansonsten gab es ja.
Ist schon lange her, ne?
Gab es ja niemanden mehr. Und die also war, das war ja auch schon alles ultra langweilig. Also wir hatten ja keine wirklich geilen Boxer. Also.
Sven Ottke?
Ja, wer guckt Sven Ottke?
Also liegt da einfach daran, dass es keine guten deutschen Boxer oder gibt, die man angucken möchte. Wahrscheinlich,
im Schwergewicht nicht, was ja so ein bisschen die Königsdisziplin ist.
Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch lange kein Boxen mehr geguckt, auch wenn mal irgendwelche Kämpfe waren. Ich finde es auch ein ziemliches Durcheinander mit diesen Weltmeistertiteln. Also ich raff's gar nicht so richtig, welche verschiedenen Organisationen jetzt welchen Titel vergeben. Ja, aber ansonsten gibt's, glaube ich, gerade wirklich kein so ein wirkliches Zugpferd, wo man sagt, boah, den guckt man sich gerne an oder so die großen Zeiten des, weiß ich nicht, da ein Henry Maske kommt da unter Musik rein mit einem Bademantel und ein Buffer macht die Ansage. Das war ja auch einfach eine super Show, die so ihre Zeit, Hochzeit in den 90ern hatte. Hm. 88 hatte übrigens unser Don King nochmal einen Ehrendoktor bekommen von der Central State University Wilberforce in Ohio. Also der ist hoch angesehen, der Mann. In letzter Zeit ist es ein bisschen still geworden um ihn. Mal sehen. Sein 90. war letztes Jahr, da gab es den ein oder anderen Artikel dazu. Ich werde da noch mal ein paar Artikel auch zu seinem 90. noch mal verlinken. Aber sehr, sehr, sehr sehenswert sind sowohl diese Klitschko-Dokumentationen, wo er vorkommt, dann diese HBO-Biopic und die Biografie Harte Bandagen auf Deutsch. Ist, glaube ich, gut gebraucht zu kaufen. So sieht das aus. Hm.
Verlinken wir. Wie viele Seiten hast du zusammengetickert?
Oh, waren so um die 100, glaube ich, wieder. Mit viel so eingefügten Dingen. Und ja, einiges habe ich dann auch direkt im Buch bearbeitet. Und das muss ich dann an mein Kind weitergeben, die großer Fan von Boxen ist und möchte das auch alles nochmal durchlesen.
Das ist echt wieder mal so ein Fall, wo das Verbrechen gar nicht, also geahndet wird in der, so richtig. Das hat immer so.
Die Verbrechen,
ja. Das wirkt so immer so, ja, aber wie kann das denn sein? So fragt man sich. Ich war selber schon mal in einer Situation, das jetzt, wäre jetzt vermessen, das zu sehr zu vergleichen, aber wo ich einen Job gemacht habe über Wochen, Monate hinweg für eine Firma und der Typ dann nicht gezahlt hat, dann auch Privatinsolvenz angemeldet hat, dann über seine Frau ein neues Business aufgemacht hat. Das war alles so, dass die Anwälte gesagt haben, da kann man nicht ran. Und das war auch eine hohe Summe, die der mir quasi dann geschuldet hat. Und dann stellte sich aber auch raus, dass der wohl schon mal in einem Mordfall verwickelt war.
Und da hast du dann dankend verzichtet?
Und dann habe ich gedacht, ja komm, also weil normalerweise habe ich mich gefragt, wenn dir einer, sagen wir mal, es geht um 5.000 Euro. Wenn dir einer 5.000 Euro schuldet, dann normalerweise, also mein Instinkt wäre, da würde man ja mal an der Tür klopfen und sagen, where's the money, Lebowski?
Ja.
Aber nicht, wenn der halt in mafiöse Strukturen irgendwie ist. Der hat dann auch so Bekannter von mir, der auch da gearbeitet hat, auch den er auch betrogen hat, also er hat die ganzen Leute da betrogen, weil er ja dann Insolvenz angemeldet hat und so allen ihr Geld nicht mehr gezahlt. Und da hat er den dann auch angerufen und gesagt, ja, meine seine Lieblingsserie wäre ja die Sopranos. Und hat so Andeutungen gemacht, so leichte, subtile Drohungen.
Okay,
was ist der ist komplett davon gekommen. Was ist dein Lieblingsfinger, Ätchen?
Ja.
Reitest aber du gerne? Etienne, du bist auch davon gekommen und heute sitzt du hier mit uns.
Ja, aber er schuldet mir immer noch die Kohle.
Aber du hast keinen Eimer mit Beton an Füßen statt Sandalen.
Aber es fühlt sich trotzdem, es fühlt sich schlecht an, dass man weiß, man wurde betrogen und man kann nichts machen. Und man fragt sich auch, wie kann das denn so einfach gehen? Dann meldet der einfach privat in so eine Welt und ja, der kann nicht mehr zahlen, muss er nicht mehr zahlen. Und dann macht seine Frau eine GmbH auf und er macht nochmal exakt, das, er macht einfach so weiter und du kannst einfach nichts machen.
Ja.
Du kannst einfach nichts machen. Ja. Hatten dann auch überlegt, ob wir so ein, wie heißen die nicht Vollkasko, wie heißt wie heißt das, wenn man die Russen schickt?
Das heißt Vollkasko.
Halbpension.
Wie heißt das? Nee, hier, ihr wisst, Inkasso. Was ich meine.
Inkasso.
Inkasso. Ja,
Inkasso. Aber Vollkasko ist besser. Der bessere Name.
Wenn du das Falsche hinschickst. So. Ja, Vollkasko, ihr Auto ist jetzt versichert. Okay, danke. Tschüss. Und haben sie es gemacht? Ja, er hat jetzt Vollkasko. Ja. Das würde meine Lehre sein.
Ja, er macht ja gar nichts mehr mit seinem Vollkasko jetzt. Sehr schön.
Ja, also was ich wirklich nochmal krass finde, ist ja, der Typ, man darf ja nicht vergessen, man sieht ja, man hat ja noch die Bilder im Kopf, wie dieser Don King da diesen einen Typen zertritt und umbringt eigentlich, ne? Also den zusammentritt, er stirbt und dann trotzdem, er wird bejubelt, ist ein großer Star und das ist irgendwie dann vergessen oder interessiert dann keinen, ne? Aber
und auch damals haben schon 15 und bis 20 Leute sich überlegt, wir sagen da mal lieber gar nichts zu.
Ja.
Und da werden die schon ihre Gründe gehabt haben. Also wenn ihr lustige Cameo-Auftritte von ihm sehen wollt, in der Folge Am Boden von Miami Vice, Down for the Count, hat er einen Gastauftritt und spielt den Boxpromoter Don Cash. In Knight Rider spielt er in der Folge die Boxmeisterschaften Boxpromoter. Und im Thriller Im Auftrag des Teufels hat er einen Auftritt als er selbst. Und auch in der Serie Das Model und der Schnüffler in der Folge Sinfonie für vier Handschuhe tritt er als er selbst auf.
Schöne Geschichte.
Ja.
Schöner Fall. I like it.
Mhm.
Vor allen Dingen in einem Gebiet, das ich tatsächlich verfolgt habe. Das ist alles irgendwann mal passiert, während man das selber am Fernsehen so mitgeguckt hat.
Ja.
Ist nochmal was anderes, als wenn da irgendwie 1847 irgendeine Apothekerin zu viel Gift in die Medizin packt oder so.
Oder die Cholera ausbricht oder so, ne?
Aber der ist jetzt 90. Es laufen jetzt im Moment aktuell keine Verfahren oder immer mal wieder? Oder wie ist der Stand?
Immer mal wieder. Es sind immer mal wieder Verfahren wegen auch allem möglichen kleinen Bullshit. Insgesamt kommt man auf um die 1000 Strafverfahren.
Aber nichts, was ihn halt irgendwie nachhaltig in den Knast gebracht hätte, ne? Also außer einmal für einen Mord, die Totschlagsgeschichte halt, wo er dann 3 Jahre oder irgendwann im Knast war. Ja. Was ja auch nichts ist.
Ich wünsche mir mal irgendwann, dass wir über Bill Cosby reden.
Der ist wieder draußen.
Der ist wieder draußen, ne?
Ja.
Oder Bobbele.
Das ist ganz traurig, ne? Unser Bobbele. Ja.
Naja.
Jutalis.
Okay.
Ihr Lieben, vielen Dank für eure
Das
Uhren.
War's. Ja.
Und die Unterstützung, ne?
Wie bitte?
Und die Unterstützung bei Steady.
steadyhq.com/vorn, da könnt ihr den Podcast mit einem kleinen Obolus supporten, wenn ihr mögt. Die Recherchearbeit vor allen Dingen von Alice und auch von Georg, da ein bisschen supporten, das könnt ihr machen. Machen auch schon, ich glaube, weiß gar nicht wie viele, sind nicht so viele, aber es sind ein paar, 60 oder so, 98
fast
sogar
100 schon.
Hm? Fast 100 Leute supporten diesen Podcast, das ist ja toll.
Hallo liebe 100 Leute. Mhm.
Das ist ja schön. Dankeschön. Und da bekommt ihr dann auch den Podcast übrigens werbefrei. Und auch früher? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Nee, früher nicht, aber werbefrei. Mhm. Immerhin. Okay, vielen Dank und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Verbrechen ohne richtigen Namen.
Tschüss.
Tschüss.